הנה מה טוב ומנה, אם שבש אחים גם יחד. עלי. הנה מה טוב ומנה, אם שבש אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבש אחים גם יחד. הנה מה טוב. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, הנה מה טוב ומה נעים, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, שבת אחים גם יחד, שבת אחים גם יחד. Ein guten Beginn der neuen Woche. Und ich wollte gern, bevor wir heute noch einige wichtige Heilungsgeschichten anschauen, gleich meiner großen Mitmoderatorin, Mitstreiterin, moderieren das Ganze, das Wort erteilen. Vorher möchte ich nochmal einen Blumenstrauß teilen. Brigitte Hund, die gar nichts mit Hund zu tun hat, sieht gar nicht nach Hund aus, hat mir gestern Abend noch einen Bouquet de Fleurs extraordinaire offeriert. Und ich wollte diesen Duft hier auch im Raum verteilen. Brigitte Hund, teile doch diesen Blumenstrauß mit uns allen.
Also ich teile den Blumenstrauß von Herzen gerne. Ihnen auch. Also Sie haben so ein großes, gewaltiges Wissen und Sie haben uns da drei Tage daran teilhaben lassen. Und es war eine große Bereicherung für mich, diese drei Tage. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Und Ihr Herz ist so voll und Ihre Seele ist so, so voll. Und es kommt über den Mund, wird es mitgeteilt. Also es ist großartig.
Danke. Vielen Dank. Ich bin sehr dankbar und ich wollte auch zeigen, wie sehr ich berührt bin von Menschen. Deborah hat gestern 5 Seiten geschrieben von Menschen wie Norbert Zephania, der einen halben Block schon zusammengeschrieben hat. Damit fühle ich mich immer sehr geehrt, wenn Menschen an meinen Lippen natürlich hängen und Menschen kräftig mitschreiben, weil ich in meinem Studium auch gelernt habe, was durch den Kopf geht und durch die Hand geht, wirkt doppelt und hält doppelt. Natürlich respektiere ich jeden, der das auf seine Weise macht, aber ich habe in meinen langen Studien gelernt, schreiben, und wenn es nur ein paar Worte sind, natürlich kriegen wir ja auch von Georg die CD zum Mithören, werde ich gleich ansprechen, aber schreiben wirkt doppelt, denn das Gehörte verpufft nicht so schnell und es ist schon eine erste Verarbeitung im Kopf, wenn ich es durch den Kopf und dann durch die Feder gehen lasse. Darum bin ich sehr berührt, wenn mein langjähriger, wunderbarer Freund an meiner Seite, Norbert Zephania, so schön mitschreibt. Silvia Dalaya, du hast auch viele Seiten geschrieben, habe ich den Eindruck. Genau. Vielen, vielen Dank. Georg, ganz kurz noch ein paar technische Dinge, bevor unsere große Ketura, die ebenfalls duftige, das Wort ergreift. Georg, du schickst dann an die Adressen das zu. Ich möchte mich ganz herzlich vor allen Leuten bedanken. Er wird uns wahrscheinlich so schön wie da. Und du brennst das wieder drauf, dieses Cover, ne, dieses Cover. Das wollte ich Ihnen sagen. Georg macht das ja professionell. Hast du auch bestellt? Du kannst dir noch überlegen. Georg macht das so, er brennt das Cover direkt und sagt, Georg brennt das Cover direkt auf die CD. Und das finde ich so toll, das ist nämlich professionell. Manche legen das so drauf, weil sie eben nicht das Equipment haben. Das ist auch
völlig. Schreiben sie mit der Hand.
Schreiben sie es auch individuell. Verstehe ich ja völlig. Aber ich finde das toll, du hast so eine Maschine anscheinend. Georg hat eine Maschine, durch die man das Deckblatt direkt brennen kann. Das ist so ein bestimmtes.
Ein normaler Drucker.
Aber da muss ein besonderes Fach sein für die bedruckbaren CDs, denn sonst geht das nicht. Eben, und das finde ich ganz toll. Überlegt euch noch eine CD, will Helene, hast du bestellt? Genau, überlegt euch, ihr kriegt von Georg für nur 5 Euro eine super MP3-CD, da kann alles mitgehört werden. Ich kriege sie ja von dir als dein Autor ja geschenkt. Und wer das noch möchte, Petra hat nach München auch bestellt. Also, Silvia Dalai, hast du was bestellt? Wunderbar. Ich möchte Georg ganz herzlich im Namen aller danken. Bravo! Bravo! Und die Roswitha Ketura hat 2 bestellt, eine für sich und eine für die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Heilbronn, die leider nicht kommen konnte. Deborah, die wollte so gern kommen. Es gab familiäre Komplikationen und du wirst ihr eine schenken.
Ja, bitte klar.
Mit ihr verabschieden.
Naja, also hör mal, das machen.
Genau, danke, dass du für Abital bestellt hast. Okay, jetzt wollte ich eine Kleinigkeit noch, bevor ich mit Johannes 7... Achso, halt, ich brauche nur eine Kleinigkeit, genau. Ja. Du kommst noch. Ich mache, Petra, ich mache ein bisschen Werbung für meine Seminare und ich mache im September eine große Freizeit, ähnlich wie diejenige, die Silvia Dalai besucht hat. Und zwar habe ich noch ein paar Flyer bekommen, die ich gar nicht brauche, aber ich will sie nicht wegwerfen. Und zwar unbekannte Blicke in ein unbekanntes Buch nennt sich das. Unbekannte Blicke in ein unbekanntes Buch, das Buch der Richter in den Alpen Tirols vom 20. bis 27. September. Gudrun kommt, hat sie mir gesagt. Und ich wollte fragen, wer noch Interesse hat an einer solchen Bibelwoche.
20. bis
27. September. Leider geht es nicht anders, weil das Haus überbelegt ist. Ich möchte die Flyer nicht einfach wegwerfen. Wenn jemand kennt, nein, ich möge sich einfach hier nehmen. Nur Petra, kommt das in Frage für dich, für sie? Rumgehen? Gut, dann lass es rumgehen. Wer möchte, darf sich was nehmen und auch für andere, wenn jemand für andere, wie der Hesse sagt, etwas nehmen möchte, weil er den Eindruck hat, dass das in Frage kommt. Rita, kommt das bei dir in Frage? Ah, du hast ja Schule, genau. Aber die Helene will sich das überlegen. Helene spricht mit der Schule, haben wir gesagt. Nehmt euch was und gebt es weiter. Das würde mich sehr freuen, eine große Powerwoche, Uli war auch mal dabei, da wird gebetet, da wird getanzt am Abend, ich habe das meine Tanzlehrerin organisiert, israelische Tänze, großer Wandertag in den Alpen Tirols, geführter Wandertag, himmlische österreichische Küche in einem Chambre séparée und intensive Bibelarbeit, große Sabbatfeier mit Brot und Wein und Gesängen mit feierlicher Kleidung in unserem Chambre séparée. Also viel Spaß und viel Lernen. Eine richtige Powerwoche. Von Sonntag bis Sonntag, die ganze Woche unter meiner Leitung. Wer sich das vorstellen kann, Silvia Dalai, oder wer Werbung machen möchte, Brigitte, gerne, gerne, gerne.
Dann habe ich noch etwas zu unserem gestrigen Überlegen mit dem Bethesda-Menschen. Da heißt es ja, er stellte ihn in die Mitte. Und dieses in die Mitte stellen kommt wunderbar zum Ausdruck in der Synagoge Pfalzöcher, unweit von Würzburg. Wer einmal eine Besichtigung in Würzburg, oben die Burg, das Bischofspalais mit der wunderbaren Treppe macht, sollte den Weg nach Pfalzöchheim nicht scheuen. Das ist praktisch der bischöfliche Sommerpalast mit einem wunderbaren Barockgarten und in dem Ort eine wieder aufgebaute, restaurierte Synagoge, heute als Museum. Und da ist mittendrin, ich habe hier noch 4 Flyer, die dürfen Sie mitnehmen, Sie dürfen sich das Bild außen drauf angucken. Da ist die Bima mitten im Raum. Wenn also Jesus sagt, komm in die Mitte, dann würde das in dieser Synagoge heißen, komm mal da hinten vom Rand weg und geh hier mitten dahin, wo die Bima steht, eine Kanzel könnte man es nennen, es gibt auch noch einen hebräischen Namen dafür, der ist mir aber entfallen, irgendwas mit Me und Ta und Tu, das Wort. Und da steht auch der Toraschrein.
Teiva meinst du?
Ja.
Teiva, genau.
Und das ist also wirklich ein Bild. Und man kann sich vorstellen, wenn so eine Heilung in einer Synagoge erfolgt, wo der Mittelpunkt der Gemeinde ist.
Es ist eine wunderschöne Synagoge, die sehr empfehlenswert ist. Eine der großen fränkischen Synagogen. Wer möchte, gerne. Prima, wir machen heute noch ein paar Heilungsgeschichten. Ich wollte jetzt erst bitten, dass Helene uns vorliest, Johannes 7, Helene. Da ist nämlich der Abschluss zu Johannes 5, Theodor. du Geschenk Gottes. Da haben wir noch eine Abrundung zu unserer gestrigen Diskussion, nämlich zu Bethesda. Und Johannes lässt Jesus in Johannes 7 etwas abrundenderweise sagen. Da kommt es zu einer Abrundung des gestern Besprochenen mit einem sehr interessanten, tiefen jüdischen Argument. Nein, ab Vers, es ist so dunkel wieder hier drinnen. Mach mal Licht an, ja. Es ist echt, und man sieht, es ist zwar kühl, aber genau. Mach doch, genau. Dankeschön, du Ketura. Wunderbar, sonst sieht man nichts. Und Vers 29. Ab Vers 29, Petra aus München, Münchner Glanz, 19 bis 24 ist nämlich noch ein Addendum, ein Nachtrag. Jesus trägt nach in einer Diskussion mit den Gelehrten etwas zu unserem Thema Heilung am Schabbat. Schabbat haben wir ja geklärt und die Heilung steht auch noch an. Johannes 5, 19 bis 24. 7, Entschuldigung. Johannes 7, 19 bis 24 aus Gold. 19 bis 24 aus Gold.
Danke.
Gold und Platin und Silber.
Und wie auf
Helene, bitte?
Und wie auf Jüdisch? Auf Hebräisch?
Was? Johannes, Jochanan.
9.
Das ist zu schwer für dich. Das machen wir nächstes Jahr, wenn du fortgeschritten bist. Helene, Helene Fischer. Vers 19 bis 24.
Hat Mose euch nicht das Gesetz gegeben, aber keiner von euch befolgt das Gesetz. Warum wollt ihr mich töten? Die Menge antwortete, du bist wohl von einem Dämon besessen. Wer will dich denn töten? Jesus entgegnete ihnen, ich habe nur ein einziges Werk vollbracht und ihr alle wundert euch darüber. Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Sie stammt freilich nicht von Mose, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet einen Menschen auch am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfangen darf, damit das Gesetz des Mose nicht missachtet wird, warum zürnt ihr mir, weil ich am Sabbat einen Menschen als Ganzen gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem Augenschein, sondern urteilt gerecht.
Ein fantastischer Text. Kurz nachdenken, jeder mal 2, 3 Minuten wieder nachdenken. Was ergänzt Jesus und was sagt uns das über sein Sabbatverständnis? Sein Verständnis von Heilung am Schabbat, sein ganz tiefes Addendum, das knüpft an die Geschichte der Heilung in Bethesda an. Roswitas Lieblingsgeschichte, das Thema in Bethesda, der 38-Jährige. Und hier kommt es zu einer Diskussion anlässlich des Laubhüttenfestes, kommt die Menschenmenge, macht ihm nochmals Vorwürfe, sprich einige aufgebrachte, hartgesottene. Und Jehoshua, der Erlöser, Jesus, greift das wunderbar auf und sagt, wie tief, Petra, er in der jüdischen Tradition steht. Kurz mal nachdenken und dann hören wir mal von Erhard, wie er das mit seinem mathematisch scharfen Hirn und mit seinem hebräisch geschulten Wissen mittlerweile seit 4, 5, 6 Jahren deutet. Erhard, was denkst du? Lieber Erhard, lieber Freund Erhard, wie wirkst du das?
Die Beschneidung als Ganzmachen bezeichnet oder verstanden, wenn die Heilung eines
Kranken
auch als Heilung angesehen wird.
Ja.
Und die Heilung, also die Beschneidung, ist offensichtlich erlaubt.
Ja. Darum geht es, genau.
Und dann müsste eigentlich die Heilung als Mensch auch erlaubt sein.
Ja, ja. Ja, und was können wir über die jüdische Identität Jesu feststellen, wenn er dieses Thema Beschneidung heranbringt? Es geht nämlich um die Beschneidung. Und das war eine Situation der Leier, die im ersten Jahrhundert diskutiert wurde. Darf ich einen Jungen als ein Mohel, als ein Beschneider, unter Benutzung eines Messers beschneiden? Es ist ja ein Schnitt, ein operativer Eingriff. Und natürlich darf man ein Messer für alltägliche Zwecke, außer Brotschneiden, nicht benutzen, für alltägliche Arbeitszwecke. Und da ist
Brot wurde gebrochen.
Das
wurde
in der Regel gebrochen, aber wenn du einen Riesenleib hattest, weiß ich, und das in einzelne Blöcke teilen wolltest, ja. Für Nachbar A, Nachbar B, Nachbar C,
okay.
Durftest du das ausnahmsweise machen, wenn es für den Sabbatgebrauch gedacht war. Aber sonst sind handwerkliche Arbeitsgeräte natürlich zu meiden. Der Pflug und weiß ich, eben die Sichel tun nichts zu meiden, denn das sind Arbeitswerkzeuge und die gehören nicht in den Sabbat hinein. Und die Beschneidung ist eben eine Frage, muss ich die Beschneidung am Sabbat durchführen oder warte ich bis Sonntag früh um 6? Das wird im Talmud auch lang abgehandelt. Darf ein Junge am 8. Tag, steht ja in der Bibel, am 8. Tag sollst du deinen Sohn beschneiden. Und wenn der 8. Tag eben auf den Sabbat fällt, was macht man dann? Wartet man auf Sonntag? Das ist ja die rabbinische Diskussion, die wir jetzt dann ja auch hatten. Da wird diskutiert, Rabbiner er hat gesagt, nein, wir warten bis Sonntag um 6, bis morgen grauen oder sowas. Das duldet Aufschub. Das spielt keine Rolle. Ein anderer Rabbiner, der sich durchsetzte im ersten Jahrhundert, in eine lange Diskussion auf die Rabbi Jesus Bezug nimmt, sagt, nein, wenn Gott uns sagt, am 8. Tag muss jeder jüdische Junge beschnitten werden, um in den Bund Gottes aufgenommen zu werden, verdrängt das die Heiligkeit des Schabbat. Da wird hin und her gezogen am Tau. Weil das rabbinische Argumentation im Talmud heißt, Argumente vortragen und dann Abstimmung in der Mehrheit, wie hier in meinem Lehrhaus zum Beispiel. Und dann wird geschaut, wer ist der Ansicht von Rabbi Erhard, wer ist der Ansicht von Rabbi Yuval. Und die Mehrheit offensichtlich hat damals schon in diesem frühen Alter, Zeitalter entschieden, wir handeln gemäß Rabbi Yuval, wer das da gerade gesagt hat. Und Flusser sagt etwas Wunderschönes zum Johannesevangelium. Luther sagt, über das Johannesevangelium, das das späteste ist, im Jahre 100, können wir ganz viel über jüdische Bräuche und jüdische Meinungsbildung im ersten Jahrhundert lernen. Das ist was ganz Tiefes. Kein Evangelium hat so wie Johannes, obwohl es diese prekären, schwierigen Stellen hat mit den Juden. Ursula Fröhlich, große Hamburgerin.
Ja.
Kein Evangelium, ihr Lieben, hat so viel Einblicke in das jüdische Leben des ersten Jahrhunderts wie das Johannesevangelium. Wir lesen da enorm, habe ich eine Liste mal rausgeschrieben. Ganz viele Einblicke über Gepflogenheit und über Rechtsentscheidungen, zum Beispiel eben die Beschneidung. Das wüssten wir sonst gar nicht. Wenn Johannes das nicht aufführte, dass man eben beschneiden konnte und durfte am Sabbat, wüssten wir gar nicht, dass es schon im ersten Jahrhundert, im ersten zweiten Jahrhundert üblich war, am Sabbat, trotz der Heiligkeit, das Kind, den Jungen zu beschneiden. Sonst würde Jesus das ja nicht aufgreifen. Also gibt es schon einen rabbinischen Entscheid, der noch nicht festgelegt wurde, weil der Talmud ja noch nicht veröffentlicht wurde. Der wird ja erst im 2. und im 5. Jahrhundert veröffentlicht, im 3. und im 5. Jahrhundert. Aber es ist üblich im Lande Israel, in Jerusalem, dass man einen Jungen, der am 8. Tag Beschneidung aufbekommen müsste, beschneidet, wenn der 8. Tag auf den Sabbat fällt. Und eben, das ist die Frage. Die Rabbiner haben sich durchgesetzt, weil sie sagen, dieser Griff zu einem Messer, das ist ein spezielles Messer natürlich, kein Brotschneidemesser, ein besonderes Messer, mit eben mit der Anästhesierung, die es damals auch schon gab, das Kind, die Haut des Gliedes wird abgeschnitten, muss professionell gemacht werden natürlich. Und dann wird eine Tinktur darauf gegeben und es ist ein Eingreifen in die äußere Natur, was ja nicht dem Charakter des Schabbat entspricht. Schabbat heißt ja, du bist innerlich, du bist nicht äußerlich. Aber die Rabbiner sagten, und das hat sich durchgesetzt, das ist so ein wichtiger Vorgang, damit wird der jüdische Junge jüdisch und es ist der 8. Tag und es entspricht letztlich dem Sabbatcharakter, wiederum dieses Thema, Sabbat ist heilig und damit wird der Mensch ja in einen heiligen Bund gebracht, wurde entschieden, mehrheitlich. Und Jesus mal, und das ist etwas sehr Schönes, was Jesus eben aufgreift, er greift eine rabbinische Entscheidung auf und stellt sich damit auf gleicher Ebene mit Rabbinern. Das ist wunderbar bei Johannes, das haben wir nur bei Johannes. Jesus steht als Rabbiner Gudrun mit anderen Rabbinern auf gleicher Ebene. Sonst würde er das doch nicht so deutlich aufgreifen. Mose akzeptiert Mosche als die Autorität des Judentums. Es ist ganz wunderbar, wenn Sie zwischen den Zeilen lesen, Theodor, mein neuer Freund Theodor. Du Geschenk Gottes. Er sagt, Mosche hat euch die Beschneidung gegeben. Das ist ein Befehl durch Mose. Erst ging es an Abraham, dann ging es an Mose. Sie geht zwar nicht auf Mose zurück, sondern auf die Väter zurück. Das ist auch rabbinisches Denken. Abraham bekommt es von Gott zu aufgetragen. Alles, was männlich ist in deinem Haus, Genesis 17, muss beschnitten werden am 8. Tag. Auch die Fremden übrigens, die sich eingliedern in den jüdischen Haushalt. Und dann hat das Mose natürlich als Bestandteil des sogenannten Gesetzes der Tora. Gesetz ist immer mit Vorsicht zu genießen, in Anführungszeichen. Es ist die Tora, die Weisung Gottes. Tora heißt Weisung, ist mehr als Gesetz. So, und dann sagt er weiter, Mose hat euch gegeben und ihr beschneidet einen Menschen am Sabbat. Ihr, das ist auch ein wunderschöner Ausdruck, wie er das sagt. Ihr, das ist eine Zugehörigkeit. Er spricht zu ihnen von ich zu du. Ihr macht das doch auch. Er ist nicht jemand, der sich über das Judentum erhebt, sondern er steht im Judentum seiner Zeit. Das ist ganz großartig, Rita. Er steht im Judentum seiner Zeit. Deborah, sagen wir doch auch immer. Er ist Jude im Judentum. Er ist Jude im Judentum. Schauen Sie mal auf den neuen Laptop von Deborah. Deborah hat sich einen neuen kleinen Laptop, einen Reiselaptop gekauft. Haben wir günstig gefunden, damit sie meine großen Seminare dokumentieren. Also, Jesus steht im Judentum, Hans-Jörg, und Jesus greift etwas auf, was im Judentum fest war. Im Judentum seiner Zeit Erhard. Und das spricht er aus von ich zu euch. Ihr macht das doch auch. Warum regt ihr euch eigentlich auf? Er muss sie erinnern. Das ist so wunderbar, so klasse an diesem Text. Er, der Jude, der ebenfalls im Volk Rabbi genannt wird, muss seine Glaubensgenossen daran erinnern, dass sie ja etwas schon seit, weiß ich, 10, 12, 13, wie lange Jahre immer machen. Und das ist so wunderbar, dass ein Jude mit Juden interagiert und sie darauf hinweist, habt ihr denn vergessen, was ihr selbst macht? Denkt ihr nicht nach über das, was andere Rabbiner schon eingeführt haben in eurer Zeit? Sodass ihr mir da keine Vorwürfe zu machen braucht. Und wenn nun ein Mensch, und jetzt achten Sie auf die Argumentation in Vers 23, wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfangen muss, Zephania, wenn nun ein Mensch die Beschneidung empfangen muss, hörst du, damit die Tora des Mose nicht gebrochen wird, wie könnt ihr da mir, der ich doch auch rabbinisch denken kann und rabbinisch argumentiere, zürnen, wenn ich einen ganzen Menschen am Sabbat gemacht habe? Diese Argumentation, wer weiß, wie man die nennt, das ist eine besondere Argumentationsmethode. Wenn ich sage, wenn das, dann das. Das weiß, wie man, die alten Griechen kannten das auch. Wenn ich ein kleines Beispiel nehme und sagen will, ich will dich damit überzeugen, um wie viel mehr musste ich doch dann das andere überzeugen? Wie nennt man diese Argumentationsmethode? Das ist ein spezieller Begriff.
Induktiv.
Bitte?
Induktiv.
Moment, von klein auf groß ist richtig. Induktiv ist auch richtig. Ist, genau. Wie nennt man das auf Hebräisch, weißt du das?
Nee.
Kalva Chomer oder auf Lateinisch de minore ad maius. De minore ad maius, genau, danke Cornelia. De minore ad maius, vom kleinen, ist ein fester Begriff, findet ihr auch im Internet und im Duden. De minore ad maius, wer das aufschreiben will, ist eine alte Argumentationsweise, die eine gekonnte ist, nicht einfach drauf losgesprochen. De minore ad maius heißt vom kleineren zum größeren kommen. Beispiel, wenn schon Silvia Dalaya von mir beeindruckt ist und von mir lernen kann, um wie viel mehr muss ich es dann wertschätzen, wenn, weiß nicht, welches schon, wenn Ketura, wenn Roswitha Ketura, die schon viele Jahre, fast schon ein Jahrzehnt, knapp das Jahrzehnt, zu mir kommt. Wenn schon du es, wenn du schon du sagst, du lernst bei mir. Und wie viel mehr dann jemand, der mich schon so viel kennt und so viel schätzt und sagt, nein, ich kann bei dir auch noch lernen. Es ist noch nicht, ich habe noch nicht ausgelernt. Vom Kleineren zum Größeren. Nur wenn jemand, der mich kennt und schätzt und weiß, dass ich was zu geben habe, oder bei Brigitte Hund kann ich das auch sagen, die zum ersten Mal da ist. Das ist so faszinierend. Brigitte Hund sagt, sie lernt bei mir, war zum ersten Mal da und sagt, Hubert, danke für deinen Reichtum. Dann ist es umso mehr de minore ad maius, eine Dame, die ja weiß, was ich zu geben habe und nicht als erstes Mal da war, sondern weiß, dass ich eine Fundgrube sein darf, durch Gottes Gnade, ich bilde mir da nichts ein, ich mache ja Gott groß, nicht mich. Durch Gottes Gnade darf ich auch Roswitha Ketura seit Jahren bereichern. Und sie ruft mich ja auch an immer wieder und fragt mich, Hubert, wie siehst du das und so weiter. Das ist de minore ad maius. Das kann man, das machen die Rabbiner immer wieder übrigens im Talmud. Wenn Sie Talmud lesen, ich werde Ihnen heute auch, wenn Sie wollen, ein Buch dazu empfehlen, finden Sie diese Argumentationsstrategie immer wieder. Und das sage ich deshalb, weil Jesus Jude ist und diese Argumentationsweise sich zu eigen macht. Darum bitte ich Sie, das zu notieren in Vers 23. Das ist eine typisch rabbinische Diskussionsargumentation. Wenn Rabbiner diskutieren, bringen Sie das in tausend Kontexte, Lene. Wenn schon am Sabbat, weiß ich, was das gemacht werden darf, um wie viel mehr. Oder wenn schon der Pesach das und das gemacht wird, um wie viel mehr dann der Yom Kippur, der größte Feiertag. Versteht ihr? Dieses Argumentieren ist nicht einfach eine Floskel, Silvia Dalaya. Das ist eine typisch im rabbinischen Diskurs übliche Argumentationsweise, die Rabbiner anführen, um ihre Argumente zu festigen. Und das finde ich so klasse, dass Johannes, der Jude, Johannan, Johannes, das einbringt, um zu zeigen, wie sehr er, Johannes, ihn als Juden wahrnimmt. Er könnte es ja weglassen. Aber das finde ich wiederum bei aller Problematik des Evangelisten Johannes, Stichwort gestern die Juden oder die Judäer, unheimlich berührend für mich, den Juden und natürlich für andere, die ich damit beschenken darf, dass Johannes ihn würdigt als ein Juden im jüdischen Denken und im innerjüdischen Diskurs, in dem ganz handfeste Argumente ausgetauscht werden. Die Juden lieben ja diese, wie nennt das so schön Heinrich Heine, nennt das ja intellektuelles Fechten. Heinrich Heine nennt das, was wir Juden miteinander treiben, intellektuelles Fechten, Fechtspiel, Fechten. Wenn wir Argumente austauschen, das ist wie Mathematik, scharfe Argumente müssen vorgebracht werden. Und wir Juden machen das bis zum Exzess im Talmud. Bis zum Exzess. Und Talmud ist ein spirituelles Erlebnis ohne Gleichen. Da lernen sie wirklich die letzten Windungen im Kopf zu aktivieren. Und das ist so ein kleines Beispiel, das Johannes bringt aus wahrscheinlich einem ganz langen Prozess, in dem Jesus da stand mit seinen Juden. Und das finde ich großartig. Weil Johannes in sein Judentum inkorporiert wird. Johannes inkorporiert, zu Deutsch gliedert ihn ein in eine innerjüdische Diskussion, Theodor?
Ja, weiß ich auch.
Lauter, bitte, lauter.
Dass der Johannes vorneweg auch noch bringt, auf Spielzüge, wenn er mich denn umbringen will. Also, nochmal das Gewicht
ja.
So ein bisschen.
Ja, ja. Dazu wollte ich auch was sagen zu dem Thema. Entschuldigung. Indem er sagt da oben, und Mose hat, und niemand tut von ich, was ihr wollt. Das Volk antwortete, genau, du hast einen Dämon, wer hat denn die Absicht, dich zu töten? Da sehe ich auch wieder die Polemik, die in der joanneschen Zeit hinübergreift auf die Zeit Jesu. Denn natürlich ist es absurd, ihm zu unterstellen, habe ein Dämon. Aber im ersten Jahrhundert zur Zeit Johannes, nochmal mein Argument von gestern Abend, Theodor. Zur Zeit des Evangelisten Johannes gab es leider furchtbare Anschuldigungen gegeneinander. Sprich Juden, die nicht an Jesus glaubten, und messianische Juden, die an Jesus glaubten. Da gab es leider eine Polemik. Und da warf man einander auch vor, ihr habt ja wohl einen Dämon, wie könnt ihr einen Menschen zu Gott machen? Wie könnt ihr Menschen zu Gott machen? So dass ich das wiederum als eine redaktionelle Einbindung oder Einarbeitung betrachte, so wie ich gestern auch den letzten Satz bei Johannes und bei Matthäus gedeutet habe. Sie wollten ihn töten, beziehungsweise du machst dich zu Gott und deswegen müssen wir dich töten. Das ist absolut absurd. Jesus war überhaupt von keinem Dämon besessen. Er hatte doch keinen Schaum vor dem Mund. Wir haben doch gestern gelesen, wie ein Mensch sich gebärdete, der wirklich von einem Dämon besessen war. Der hat Schaum vor dem Mund, der schmeißt sich auf den Boden, der ist nicht mehr bei sich. Aber das war doch bei Jesus gar nicht der Fall. Ist doch absurd, diese Unterstellung. Dämon, haben wir ja gestern gesagt, Shed. Er hatte doch null Shed. Und das ist für mich, eher Theodor und ihr anderen Lieben, ein Beleg dafür, dass da etwas hineingearbeitet wurde oder übergestülpt wurde aus der Zeit des Johannes. Und ich sage sogar ganz bewusst, ihr Lieben, nicht Johannes primär muss das gemacht haben, sondern einer der Abschreiber, der vielen späteren Abschreiber, Hildegard von Bingen. Das muss gar nicht Johannes selbst gewesen sein, sondern Johannes wurde ja abgeschrieben und abgeschrieben, weil man das ja anders nicht vervielfältigen konnte. Er hat. Und einer der Nachabschreiber, Skribenten, ist voll in diesem Konflikt im Jahre 120, wie ich gestern ausgeführt habe, oder 147, und merkt, oh, da tobt der Bär in der Gemeinde des Johannes. Und man beschimpft sich, leider ist es so. Das gibt es nicht nur unter uns Juden. Schauen Sie sich mal an, das gibt es immer wieder, dass Menschen sich beschimpfen. Stichwort die Zeit nach der Reformation. Was gab es da für Gehässigkeiten im postreformatorischen Deutschland? Und da kann ich mir vorstellen, dass einer der Nachabschreiber, Hans-Jörg, merkt, er ist mitten in diesem heißen Konflikt, hochemotional, hochpolemisch, und sagt, okay, dann bauen wir das ein, unterstellen es dem Jesus, dass das Volk damals schon Jesus sagt, du hast einen Dämon und wer will dich denn töten, du bist doch unschuldig. Versteht ihr, dieses Ping-Pong-Spiel, diese Gehässigkeiten, du spinnst doch, du hast doch einen Vogel. Das unterstellte man sich im Jahre 120, 140. Und das webt er ein, der Abschreiber ist meine Deutung in diesen Text, weil das da überhaupt nicht reinpasst. Jesus hatte keinen Dämon, das ist absurd. Und Jesus hätte auch nie umgebracht werden können, gestern Nachmittag in Johannes 5, weil er sagt, Vater, du bist mein Vater. Gott, du bist mein Vater. Das ist lächerlich, es ist an den Haaren herbeigezogen, es ist konstruiert. Aber zur Zeit 100, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, weil es wichtig ist, dass sie das festhalten. Das verstehen viele Leute nicht. War es wirklich so, dass man sich gegenseitig angiftete mit solchen dummen Sprüchen? Ihr habt einen Dämon! Nein, ihr habt einen Dämon! Ihr seid bescheuert! Nein, ihr seid bescheuert! Dieses infantile Beschimpfen war zur Zeit 100 plus leider an der Tagesordnung.
Roswitha. Ja, ich wollte sagen, vielleicht spiegelt sich da drin auch das Wesen der römischen Besatzung mit der Vielgötterei und Dämonengeschichte und was da so bei den ollen Römern alles ganz
auch gäbe. Auch, aber ganz besonders die Polemik auch.
Ja, aber die Polemik ist letztendlich gewachsen
auch
auf diesen Einfluss.
Ja, das gehört mit dazu. Rita, ist das klar gekommen? Gut, dann wollte ich, und dieses beschreiben sich auch der Begriff, heißt de minore ad maius. Das ist der Fachbegriff, dass sie auch wirklich handfest argumentieren können, diese Argumentation vom kleineren Argument zum größeren Argument. Das heißt, dem minore Latein, die alten Griechen kannten das wie gesagt auch, aber im Judentum wurde das verfeinert, ganz stark verfeinert, in hoch sublime Diskussionen natürlich. De minore ad maios, vier Worte, vom kleinen zum großen, finden sie im Talmud dutzendweise in feinsten Disputationen der Juden unter sich. Und dann der wundersame Satz zum Schluss in 24, grandios, absolut authentisch. Brigitte Hund urteilt nicht nach dem, was vor Augen liegt, sondern spricht ein gerechtes Urteil. Gerecht heißt immer im Judentum menschlich, wenn Sie das dazu schreiben. Das heißt im Hebräischen Tzadik. Mal schauen, wie er das hier übersetzt in 7. Das heißt Mutzdak oder Tzadik. Ich will mal ganz kurz schauen, wie er in meinen Text, meinen Judenfreund das macht. Das ist das Ende von 7. Gerecht heißt immer menschlich. Gerecht heißt immer menschlich. Menschlich. Alte Spetula hinein, genau, Zedek. Alte Spetula hinein, ki im Spat Zedek Schfotu. Zedek, Zedek oder Mutzdak. Zedek heißt jetzt, will ich kurz erklären, das wissen auch wenige, was Gerechtigkeit ist. Wenn er sagt gerecht, meint er menschlich. Das heißt, er sagt, warum macht ihr mir einen Vorwurf, weil ich diesen 38-jährigen Mann, Grudon, gestern, haben wir ja darüber gesprochen, geheilt habe im Teich von Bethesda. Das Thema ist anscheinend noch im Gespräch in Jerusalem. Und da sagt er, ihr schaut doch nur, Gudrun, ihr schaut doch nur, Georg und Gudrun, ihr schaut doch nur auf den Augenschein. Ich habe dem Mann gesagt, ihm dein Bett umgeh. Und das ist grandios, wie er argumentiert. So argumentieren auch Juden im Talmud. Urteilt doch nicht nur nach dem vordergründigen Augenschein, Erhard, sagt er. Das ist auch eine Maßregelungsmethode, die es im Talmud immer wieder gibt. Warum schaust du nur auf die Vordergründigkeit? Schau doch bitte auf das Menschliche. Gerecht heißt menschlich. Zedek. Zedek ist das Wort. Zedek und Zedek. Z-E-D-E-K. Zeppelin, Emil, Dora, Eda, Emil, Konrad. Zedek. Zedek. Und dieses Zedek heißt im Hebräischen nicht einfach nur gerecht im Sinn vom Deutschen, dass es ausgewogen ist oder dass es bestimmten Paragraphen genügt, nach dem Motto gleiches Recht für alle und wir müssen einander gerecht behandeln, dass jeder gleichermaßen behandelt wird vor dem Gesetz. Das ist ein anderes Denken im Hebräischen. Ich wiederhole, es ist nicht das Prinzip der Gerechtigkeit, das wir aus dem Lateinischen kennen, gleiches Recht für alle und wenn jemand gleiches Recht bekommt, ist er gerecht behandelt. Im Deutschen ist eine Parallelität zwischen Recht und gerecht im Hebräischen überhaupt nicht. Ich wiederhole, das Deutsche spricht ja von gerecht, Justiz, gerecht und Recht. Das Deutsche Hebräische hat ein ganz anderes Denken. Gerecht hat nichts mit Recht zu tun, überhaupt nicht im hebräischen Denken, Waldraut. Gerecht hat nichts mit Recht zu tun im Hebräischen, weder inhaltlich noch sprachlich. Sondern Gerechtigkeit, wie Jesus ja auch in Matthäus meint, nämlich wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die Gerechtigkeit der anderen, Pharisäer, kommt nicht ins Himmelreich, das heißt Menschlichkeit, pure Menschlichkeit. Das geht nicht darum, dass ein Ausländer bei uns genauso behandelt wird wie ein Deutscher. Das darf bei uns natürlich sein, weil es das deutsche europäische Recht ist. Aber im Hebräischen ist es, wenn zum Beispiel ein Ausländer dasteht und im Gesetz steht, du musst jedem 3 Denare pro Tag geben, damit er sich ernähren kann. Und da steht vor mir ein halb verhungerter, nackter, Mann aus Ephesus, ein Jude kommt. Und dann schaue ich eben nicht nach in meinen Gesetzesparagraph, die es damals auch schon gab, Statute der Gemeinden, sondern schaue, was braucht der Mann, der vor mir steht. Und selbst wenn ich ihm nur 3 Drachmen pro Tag geben muss oder 3 Denare und er braucht aber mehr, weil er krank ist, Aussatz hat und weil er 10 Kinder hat und weil das eben nicht abgehandelt ist in meinen Statuten, kriegt er 10 Denare. Da wird nicht lang rumgefackelt. Das ist die Idee von gerecht, Thomas. Gerecht, bitte halten Sie fest, im Hebräischen, Zedek, Zadik, heißt jenseits schriftlicher, festgelegter Vorschriften, sondern rein menschlich. Gott ist auch ein Zadik, rein menschlich. Wenn hier vor mir die nackte, leidende Gudrun steht und kommt gerade aus Ephesus und sagt, Juval, ich bin der Ortsvorsteher in Samarien, in einem Ort in Samarien, Bethel. Und sie sagt mir, Juval, ich habe 3 Wochen kein Stück Fleisch gegessen. Juval, ich habe 5 Kinder noch. Juval, meine Großmutter ist auch noch krank. Juval, ich brauche noch eine Salbe für meine Zuckungen da hinten. Dann, und ich komme mit 3 Denare nicht aus, dann darf ich nicht sagen, du kannst von mir einen Augen krepieren. 3 Denare gebe ich dir mehr nicht. Das ist nicht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt, Gudrun, die halb verhungerte, kommt her und dann kriegt sie 10 Denare. Was sie braucht eben, was sie in situ in der Situation braucht, das ist das jüdische Gerechtigkeitsdenken. Die Zedaka. Erst die Hildegard, dann Waltraud Köck.
Also ich habe verstanden, dass normalerweise in der Bibel gerecht bedeutet, vor Gott gerecht. So handeln wir Gottes haben will.
Ja, und das ist eben menschlich, Hildegard, darum geht es ja. Gott will, dass wir nicht sagen, Moment, in Paragraph 17 steht, Absatz 5, Absatz 3, 3 Denare pro Tag, fertig, aus. Gerecht heißt menschlich, Hildegard, genau das ist der Punkt, große Hildegard. Menschlich, wenn die Gudrun halb verhungert und halb nackt dasteht, schaue ich nicht in Paragraphen nach, pedantisch und bürokratisch, sondern ich sage, was brauchst du, Gudrun? Das wird mich Gott ja eines Tages befragen, laut Matthäus. Wenn ich oben vor Gott stehe, wird mich ja Gott fragen, was hast du meinem Nächsten gegeben? Jesus sagt das ja. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen und die Böcke von den Schafen getrennt werden, was ihr dem Geringsten meiner Brüder gegeben habt, habt ihr mir gegeben. Und da wird Gott nicht fragen, was steht in Paragraphen? Hast du den Paragraphen befriedigt? Oder hast du menschlich gehandelt? Und dann wird fragen, was hast du der nackten Gudrun, der leidenden Gudrun gegeben, wenn sie sagt, Juba, ich brauche mehr als 3 Denare. Da habe ich nicht lange zu zögern. Da habe ich Gudrun zu geben, was sie braucht. Ohne Paragraphen, denn das wird Gott von mir fragen. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern angetan habt, der leidenden Gudrun in dem Fall, das habt ihr mir angetan. Und was ihr der Gudrun nicht angetan habt, das habt ihr mir nicht angetan, nämlich Menschlichkeit. Genau.
Das ist auch dieses Beispiel aus der Bibel.
Darf ich Gott, ja, bitte. Gut, Theodor, bitte. Theodor, was wolltest du sagen? Sag's uns. Ja, ja. Sekunde noch, Hildegard.
Ja, also. Da war doch ein Pharisäer in der Synagoge und hat gesagt, dass er die Zehnten gibt und so weiter und sich steuert zu Brüste.
Ja.
Und dann war doch noch so ein armer Sünder, der saß hinten in der Bank.
Ja.
Und dachte, ach, Gott sei mir armer.
Richtig. Ja.
Und siehe, jeder ging gerecht.
Ja, bitte?
Und siehe, jener ging gerecht.
Ja. Da, genau, weil er sich so gerecht, wie sagt man, so selbstgefällig vorkam. Und das will das Judentum nicht. Es geht nicht um Selbstgefälligkeit, notieren Sie es bitte. Es geht um Menschlichkeit. Es geht um pure Menschlichkeit, immer wieder. Und die Gefahr, sich hinter Bürokratie zu verkriechen, wie in Deutschland und überall in Europa auch, der Paragraph sagt das, die ist immer groß. Deswegen ist die Bibel ja so hochaktuell, Ursula Fröhlich. Ich kenne heute auch solche pedanten Menschen in Deutschland. keine Namen natürlich. Die verkriechen sich auch und sagen, Moment, hier steht es geschrieben, danke Herr Lapicius. Da werde ich immer grandig, wie sagt man in Österreich, grandig, weil ich solche Pedanten nicht mag. Ich bin auch kein Pedant. Das habe ich im Judentum gelernt. Pedanterie ist nicht das, was Gott von uns will. Und sich hinter Paragraphen verkriechen. Natürlich brauchen wir Ordnung, das ist keine Frage. Aber es gibt Menschen, die versteifen sich ständig nur auf Paragraphen. Nur Paragraphen. Nichts anderes. Hier steht geschrieben, und wenn ich jemand verblute, kannst du ruhig verbluten, mein Paragraph hat das so und so vorgeschrieben. Das will Jesus nicht. Und das ist hier so schön. Urteilt nicht nach dem Augenschein. Du hast einem Menschen gesagt, nimm die Bahre. Ihr habt ja nicht gesehen, was ich dem Menschen ermöglicht habe. Ich habe ihm einem Menschen ein neues Leben am Sabbat geschenkt. Er darf heute Gott loben und Gott preisen am Sabbat. Und Sabbat ist ein Tag der Freude. Und Jesus sagt, gut, wenn ich sein Leid einen Tag minimieren darf, kleiner machen darf, sodass er am Sabbat loben und freuen kann und essen und trinken darf und die Heiligkeit des Sabbats schmecken darf, als ein Nichtleidender. Warum soll ich das nicht tun? Versteht ihr das nicht? Habt ihr das nicht verstanden? Und daraufhin kommt keine Antwort, sie wollten ihn töten oder trachten ihn nach dem Leben. Das ist auch wichtig. Nicht jede Stelle ist gehässig. Diese Stelle liebe ich, weil sie zwar am Anfang den Satz mit dem Dämon bringt, aber zum Schluss ist nicht diese Keule, die wir sonst auch kennen. Und diese Abhandlung zeigt mir, dass Jesus sehr viel Überzeugungsmacht hatte den anderen Juden gegenüber. Den anderen, sage ich bewusst, er war ja selbst Jude. Waltraud Keck. Laut, ich höre nichts.
Gilt dieses Verständnis von gerecht auch in der Politik?
In Israel? Ja. Im damaligen Israel, oder wann?
Überhaupt.
Es ist so, die Frage ist... Sind Menschen fähig, etwas zu lernen oder nicht? Natürlich wollte das Jesus auch in der Politik, in der Gesamtgesellschaft haben. Natürlich war es damals so, dass die Politik, die sogenannten Politiker, korrupt waren. Das ist richtig. Herodes war korrupt und Rom war korrupt, alle waren korrupt. Auch die Sadduzäer waren korrupt. Aber dennoch hat sich Jesus so wie Jeremia und Jesaja, wie andere Männer seiner Zeit, das haben wir ja immer, Waltraud, bitte im Auge zu behalten, es gab immer einen Antagonismus zwischen Herrschaft und Weisheit von großen Propheten, zwischen Herrschaft und Propheten. Und auch Jeremia versucht immer wieder anzugehen gegen die Blindheit, die Engstirnigkeit der Menschen seiner Zeit. Nicht immer geht das, weil die Menschen eben sind, wie sie sind, oftmals borniert und uneinsichtig. Aber Waltraud, liebe Waltraud, der Appell, gerecht zu sein, in welchem Amt auch immer, der steht in der Bibel fest. Dass, ob wir dem genügen können, auch in Deutschland können wir uns natürlich fragen, was ist alles gerecht, auch wenn auf dem Papier was steht. Das nebenbei mal, wir müssen nicht nur auf andere schauen, wir können auch in unserem Deutschland schauen, im Schwabenland. Etc. Das mal in Klammern. Aber der Appell, liebe Waltraud und liebe anderen Freunde und Freunde, ist immer an uns gerichtet. Handelt gerecht, was er auch sagt, und sprich menschlich und versteift euch nicht auf Vorgaben. Der gilt an jeden, das ist ganz klar. Politik und Sozial und Wirtschaft, überall gilt er. Du wolltest, was wollte sie mit Churaki sagen?
Nicht.
Okay. Okay. Petra.
Wir sprechen ja vom gerechten Gott
ja.
Uns gegenüber. Und da kann man doch auch sagen, er richtet uns auf.
Ja. Und wir wollen ja auch, genau, Jesus sagt und die Rabbiner seiner Zeit sagen ja, Gott, wir wollen doch, dass Gott uns auch menschlich behandelt, Madame Silvia. Wir wollen doch auch, dass Gott nicht sagt, Moment, die Roswitha Ketura hat gestern den Sabbat verletzt, zum Beispiel, oder heute hat sie, war sie noch nicht in der Kirche, also kriegt sie gemäß Paragraph 17 Minuspunkte im Himmel. Das wollen wir doch auch nicht, wir wollen doch auch, dass Gott uns gerecht und nicht recht behandelt. Wir erwarten das ja auch, du willst doch auch, sagt Jesus immer wieder, Ursula Fröhlich, große, dass Gott uns gerecht und nicht recht behandelt. Also müssen wir unseren Mitmenschen gegenüber auch Gerechtigkeit walten lassen und nicht nur nacktes Recht. Das ist natürlich auch der Appell. Gott soll uns auch gerecht behandeln. Und das wird im rabbinischen Diskurs immer wieder erwähnt. Wenn wir mit Gott nur auf Rechtsbasis argumentieren wollten, könnten wir gar nicht existieren. Weil wir eben menschlich sind. Wir sind menschlich. Wir sind nicht vollkommen. Und wir machen immer Dinge, auch aus Wieder, die nicht immer einwandfrei sind. Das darf ich doch sagen, oder?
Natürlich.
Es gibt ja immer mal, weiß ich, dass ich die Roswitha anschreie, dass mich die Roswitha anschreie, dass ich Deborah anschreie, meine Frau, dass Deborah mich anschreit, dass Silvia ihren Theodor anschreit, dass Theodor die Silvia anschreit. Gibt es doch immer. Wir sind alle keine Heiligen, nicht wahr? Und da erwarten wir ja auch, dass Gott nicht die Messlatte der absoluten Rechts ansagt und sagt, wie hast du dich benommen? Minuspunkte. Minuspunkte in der Kladde im Himmel. Sondern wir erwarten doch auch, dass Gott Barmherzigkeit waltet und Güte und Nächstenliebe etc. Und dementsprechend, liebe Petra aus München, große Petra, wollen wir, dass Gott uns, das erwartet Gott von uns, dass du auch mir gegenüber oder deinem Nächsten gegenüber menschlich und nicht sittenstreng und pedantisch argumentierst. Das erwarten wir von Gott, sonst können wir nicht bestehen, sagt der Talmud. Und dementsprechend erwartet Gott von uns, Helene, dass du auch mit deinem Nächsten liebevoll umgehst. Danke.
Das Wort Gnade vor Recht, kann man so sagen?
Ja. Brillant, ja. Brillant, Petra aus München. Gnade vor, Menschlichkeit vor Recht vielleicht sogar. Wenn, du auf, wenn Sie aufschreiben, bitte, Menschlichkeit vor Recht. Ich finde das noch schöner, Humanité. Menschlichkeit vor Recht. Menschlichkeit vor Recht ist, möchte ich sagen, noch stärker. Ein Mensch sein, es geht im Talmud immer wieder noch. Jesus von Nazareth, der Jude ist und der seinen Talmud liebt und mitentwickelt. Es geht um reines Menschsein. Und das ist so schwer. Das ist nicht so einfach, wie man sich denkt. Wir sind zwar als Menschen geboren mit unserem Körper, mit allem, aber Menschsein, Horst Gold, ist eine andere Angelegenheit. Menschsein in schwierigen Situationen, Horst Gold, das ist die Aufgabe des Juden und darin steht Jesus. Okay, reicht das zu Johannes 7? Können wir das abschließen?
Ich würde vielleicht barmherzig aber auch sagen.
Du kannst, ja, in Klammern schreibst du Barmherzigkeit, Gnade, Güte. Aber ich finde den Ausdruck Menschlichkeit so wichtig, weil es so schwer ist, ein echter Mensch zu sein, nicht ein funktionierender Mensch. Ein echter Mensch, ein Herzensmensch, das ist nicht so einfach. Bitte schön, Madame.
Wenn aber von Gerechtigkeit die Rede ist, dann ist es doch Mensch als Menschlichkeit gedacht.
Also Recht, ja, ja, Gerechtigkeit, nein, Recht nicht, nein.
Recht und Gerechtigkeit. Recht ist das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, und Gerechtigkeit ist eigentlich diese Zeit.
Ja, ja, Gerechtigkeit ist die Zedaka. Das, was ich eben erklärt habe, dass du den, der leidenden Gudrun 5 Denare gibst und nicht schaust, was sagt hier ein Paragraph, das ist die Gerechtigkeit. Das ist diese besondere Justiz, diese, das kann man nur ganz schwach mit gerecht, das Wort Gerechtigkeit wird dem Wort nicht gerecht. Das Wort Gerechtigkeit, das Deutsche wird diesem Wort, dem, der Zedaka, nicht wirklich gerecht. Darum sage ich eben Menschlichkeit. Ich substituiere oder setze es eben mit Menschlichkeit. Es ist eine pure Menschlichkeit. Und die eben nicht festlegbar ist, das ist auch der Punkt. Das ist auch, wenn Sie das notieren, Brigitte Hund, es ist nicht festlegbar und das ist eben für Menschen schwer, weil manche Menschen tun sich so leicht, wenn man sagt, Moment, was steht hier? Ja, hier steht's. Und Jesus und Gott und das Judentum will, dass du eben nicht guckst, was steht geschrieben, sondern dass du in dein Herz hineinschaust, Petra München. Es geht nicht darum, was befriedigt mein Sicherheitsbedürfnis, immer dieses Festhalten an Papieren, Buchstabilismus nennt das Luther, sondern Jesus sagt, dein Herz muss entscheiden, wenn der leidende Erhard vor mir steht. Und sagt, Jubal, ich brauche Brot. Und ich sage, ich brauche aber Brot für meinen Sabbat. Dann habe ich das Brot zu teilen. Da geht es nicht darum, was macht mir Spaß, sondern wenn er sagt, gib mir ein Stück Brot oder lass mich am Sabbat mit dir feiern. Und ich sage, ich habe schon 20 Gäste eingeladen. Dann habe ich zu sagen, ich disponiere um und der leidende Erhard kommt zu mir als 21. Gast. Es geht wirklich darum, im Herzen, Madame Silvia, nachzuschauen und nicht im Paragraphen. Und das ist sehr schwer. Ich kenne Menschen, die können das gar nicht. Die schauen lieber in Paragraphen nach und verstecken sich und rufen 1000 Kollegen an, was steht in deinen Akten, aber im Herzen nachzuschauen, was sagt mir mein gesundes Herz, nicht mein gesunder Verstand. Mein gesundes Herz, das ist so schwer, das ist wahnsinnig schwer, das ist nicht so leicht, wie man denkt. Genau das will Jesus, genau das will das Judentum. Dora und Petra und dann Hans-Jörg.
Du hast ja gesagt, es geht nicht um Selbstgerechtigkeit.
Ja.
Die Verse vorher haben wir ja nicht gelesen, aber da geht es ja auch darum, dass Jesus sagt, meine Lehre kommt nicht von mir.
Ja, ja.
Das ist ja was, was er eigentlich allen anderen spricht. Wer im eigenen Namen spricht, tut seine eigene Ehre.
Ja.
Er sagt so letztlich, jeder kann so handeln wie ich. Das ist nicht mir allein vorbehalten.
Ja.
Ich in Verbindung mit Gott eben diese Gerechtigkeit finden, was braucht man nicht.
Ja, genau. Ja.
Entweder im Herzen oder mit dem anderen, aber nicht nur an den Buchstaben
halten,
ist Selbstgefälligkeit.
Weil
ich das dann immer schön belegen
kann. Genau. Aber zu gucken, von wem kommt es eigentlich,
genau.
Von Gott, ja.
Stehe damit in Verbindung,
ja.
Dann spreche ich nicht meinem eigenen Namen,
mhm. Und dann bin ich auch frei von jeder Selbstgefälligkeit. Genau, es geht nicht um Selbstgefälligkeit. Und er, Menschen, es gibt so viele Menschen, zur Zeit Jesu, auch heute, wenn wir ganz nüchtern schauen, ich nenne keinen Namen, es gibt ja auch andere, Gott sei Dank, die sind selbstgefällig. Da rufst du deiner Behörde an und was steht mir zu als Hartz-IV-Empfänger? Herr Thomas, Herr Ness, es steht Ihnen zu 27,14 Euro, was haben Sie noch an Fragen? So kalte Bürokratie, das ist leider auch in Deutschland ein Problem, das können wir ja auch ganz aktualisieren. So eine kalte Bürokratie in Deutschland. Die Zahlen stimmen, Herr Ness, Sie kriegen 27 Euro nächsten Monat, Sie kriegen Kindergeld 14 Euro und Sie kriegen, weiß ich was, ein Unterhaltsgeld von 19 und Wohngeld und so ein Quatsch. Das stimmt in Deutschland sehr wohl, aber ich spüre oft, und da gibt es ja auch so ein Plakat, die Ähnliches haben, was eingeführt hat, ein menschliches Deutschland steht drauf, für ein menschliches Deutschland. Und da umarmt sich ein schwarzes und ein weißes Kind. Das ist unser Thema noch in Deutschland. Und wenn ich das sagen darf, mal nebenbei, ganz kurz, weil wir im Jahre 70 nach Auschwitz sind, 70 Jahre, der Massenmord an den Juden, das ist nur mal ganz kurz angesprochen, nur kurz, Der Massenmord an 6 Millionen Juden vor genau 70 Jahren, wurden ja die Lager befreit, war eben ein Ausdruck eines perfektionierten bürokratischen Verbrechens. Ich wiederhole, das müssen wir Deutsche aushalten. Auch Uli, der Nachkriegsgeneration ist, du warst nicht dabei, aber wir müssen das tragen. Ich wiederhole, der Massenmord an 6 Millionen und auch an den anderen Menschen, an Schwulen, an Lesben, an Demokraten, alle können für mich dazu. Alle 55 Millionen Menschen, um die ich traue, nicht nur um meine Juden. Dieser Massenmord an 55 Millionen Menschen war ein bürokratisches Verbrechen primär. Da wurde überall festgehalten, wer ist Jude, wo steht er, wo lebt er, hat er den Arier-Nachweis, hat er ihn nicht. Das war ein bürokratisches Verbrechen. Die Juden konnten deshalb so leicht umgebracht, vernichtet werden in den deutschen Gaskammern und den polnischen, weil alles eben gründlich deutsch, unmenschlich, menschlich unmenschlich, aktenkundig festgehalten wurde. Und darum reagiere ich als Deutscher und Jude, der ich ja bin, sehr gereizt, wenn jemand mir sagt, der Lapide steht geschrieben. Weil ich da dann die Vergasung von Menschen denke. Es stand auch geschrieben, dass die Jüdin Avital oder der Jude Yuval, geboren dann, bam, 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 steht und ab in die Gaskammer. Hat man letzte Woche gerade ein großes Gedenksymposium, die Boronich. Edith Stein zum Beispiel, die eine getaufte Jüdin war. Edith Stein und Aloysia Löwenfels, getaufte Juden, die schon längst immer Juden waren, wurden dennoch in die Gaskammer geschickt, weil es ja in den Akten stand, dass Teresa Benedicta Akuze, geborene Edith Stein war, deutsche Gründlichkeit, deutsche Bürokratie, deutsches Recht, Edith Stein, Tochter von Salomon und Judith in Breslau, in die Gaskammer. Sie hätte überleben können, wenn diese scheiß Akten nicht vorgelegen hätten, wenn die deutsche Mentalität nicht so perfekt bürokratisch gewesen wäre. Hätten viele Menschen noch überleben können, aber deutsches Mentalität darf man ganz aussprechen, ich gehöre ja dazu, bin ja auch einer, bestand eben darin, wir müssen alles festhalten. Alles festhalten, Wohnsitz, Verlagerung, Reinkommen, Rauskommen, Geburtsamt, und deswegen mussten 6 Millionen eben so perfekt sterben, weil alles minutiös festgehalten wurde und die Menschlichkeit zu Grabe getragen wurde. Muss man ganz hochdeutsch aussprechen, Brigitte. Die Menschlichkeit im Dritten Reich wurde geopfert auf dem Altar einer bürokratischen Pedanterie. Bei deinen Eltern, nicht bei dir natürlich. Und darum sage ich das ja heute im Jahre 2015, wir müssen in Deutschland noch üben Menschlichkeit, das Plakat von Angie. Wir müssen Menschlichkeit üben und nicht verstecken, was steht hier in Paragraphen und welche Verordnungen und Vorschriften gibt es. Es gibt viele Menschen, die verstecken sich immer noch dahinter. Und ich möchte mit euch daran arbeiten, in meinen Seminaren in ganz Deutschland, Menschlichkeit vor Pedanterie.
Das beste Beispiel ist, wenn Sie in einem Mietvertrag sich in der Quadratmeterzahl verrechnet haben und geben zu wenig Quadratmeter an, also haben einen ganzen Raum vergessen mit einzutragen, dann haben Sie vor Gericht keine Chance dagegen anzugehen, denn der Mietvertrag ist gültig und alles andere, er ist ungerecht, aber er gilt.
Ja.
Das ist
eine Tatsache
genau. Im heutigen Mietrecht.
Ja, leider kennen Sie ja alle solche Leitbeispiele. Und nochmal positiv ausgedrückt, Jesus will Menschlichkeit, wenn Sie das notieren, auch das Judentum, notieren Sie es gerade, diesen schönen markanten Satz, Hans-Jörg. Jesus und das Judentum will Tzedaka. Z-E-D-A-K-A. Jesus will Tzedaka. Das Judentum will Tzedaka. Die Bibel will Tzedaka. Das Wort kommt ja tausendmal vor in der Bibel. Jesus greift das ja auf, weil er das kennt. Das hat er nicht erfunden. Jesus nur perfektioniert das durch sein Leben. Wenn Sie im Internet mal eingeben oder in der elektronischen Bibel, Gerechtigkeit, die sogenannte, werden Sie tausend Stellen in Exodus, in Levitikus, in Deuteronomium. Das kommt immer wieder vor. Das ist keine Erfindung von Jesus. Jesus nimmt das nur ernst. Er nimmt das ernst im Gegensatz zu anderen Schlawinern seiner Zeit. Die sagen, du hast dem Mann gesagt, ihm die Ware, du bist unten durch. Du hast den Sabbat verletzt. Und er sagt, ihr habt nicht verstanden, was ich wirklich mache. Ich ehre den Sabbat. Nochmal, ne, Hans-Jörg. Ich ehre den Sabbat, indem ich diesem Mann einen Tag weniger Leid ermögliche und ihm dadurch Menschlichkeit schenke. Hans-Jörg. Du wolltest was sagen?
Ich habe einen Tag dazu. Ich kann ganz spontan aus. Es ist im Grunde schon wörtlich gesagt worden. Man sieht nur mit dem Herzen, wo ein Mann ist.
Sehr schön. On ne voit bien, Silvia, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Wunderschön. Danke, Hans-Jörg. Petra aus München.
Ich hatte eine Schwiegermutter.
Eine Schwiegermutter?
Ja. Und die hat auch so, so gelebt, hatte ihr Vermögen an die 6 Kinder so verteilt, dass die mehr brauchten, mehr bekamen.
Wunderbar.
Die Ärzte, die hatten schon selber so viel, die brauchten nicht so viel, zum Beispiel unter den Kindern.
Ja, das ist Menschlichkeit. Und es gibt auch, ich will das übrigens zum Thema Holocaust auch sagen, es gibt ein Buch, wenn Sie das interessiert, von Eva Vogelmann. Die habe ich in New York kennengelernt. Eva Vogelmann mit F. Die hat ein tolles Buch geschrieben, Wir waren keine Helden. Wir waren keine Helden. Wir haben das Deborah nicht. Und Eva Vogelmann ist eine New Yorker Jüdin, die macht Psychotherapie und Holocaust-Traumatisierung. Und die hat ein Buch geschrieben, weil ihre eigenen Eltern überlebt haben aufgrund der Menschlichkeit eines kleinen Bauern in Polen, der die Juden natürlich vergasen müssen, raus, das steht doch im Paragraph, der gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Apostelgeschichte 5,34. Und da hat sie ein Buch draus geschrieben, 150 Seiten, ging durch ganz Europa vor 20 Jahren und interviewte Judenretter. Und überall hat sie sie aufgefischt. Menschen, die eben nicht auf den Paragraphen geschaut haben. Die Avital muss ins Gas, weil es steht im Paragraphen, ihre Freundin, die wunderbare Avital Thoren. Und die hat sie interviewt und sie hat gesagt, sag mal, warum haben sie das gemacht? Sie hätten doch ohne weiteres sagen können, steht im Paragraphen. Juden waren Todeskandidaten. Und da sagen all die Menschen, 120 Menschen, die sie interviewt, wir haben in uns gespürt, so ganz tief in uns, dass das ungerecht ist. Es war zwar rechtens, wie mein Vater sagte, Juden zu vergasen und auszuliefern, aber wir haben gespürt, nicht alles, was rechtens ist, ist gerecht. Nicht alles, was rechtens ist, Hans Jörg, mein Freund, ist gerecht. Und da interviewt sie einfachste Bauern aus Polen, aus Ukraine, einfachste Menschen, die mehr Menschlichkeit hatten als große Päpste und Bischöfe in Deutschland. Und das ist so berührend, wir waren keine Helden, von Eva Vogelmann. Nicht alles, was rechtens ist, ist gerecht. Da gibt es ein schönes Sprichwort auf Latein, der hilft mir. Summa in jura, wie heißt das nochmal? Größtes Recht, größtes Unrecht. Summa jus, summa injuria. Ich danke dir, Erhard. Summa jus, summa injuria. Können Sie notieren, Gebildung für Sie. Schreiben Sie es gerade auf. Danke, mein Freund. Summa jus, summa injuria. Das ist ein ganz tolles lateinisches Sprichwort. Summa, mit Doppelmater, Hostgold. Summa jus, summa injuria. Summum? Wo kommt Summum? Entschuldigung, am Anfang, danke. Summum, Entschuldigung. Summum ist Neutrum. Summum. Summum jus summa injuria. Stimmt's?
Ja.
Genau. Summum jus, mit Doppelmater, Summum jus summa injuria. Da, wo höchstes Recht gilt, man darf Juden vernichten, weil ja alles in Akten festgehalten, im Arierparagrafen, Nürnberger Gesetze, herrscht trotzdem größtes Unrecht. Das ist summa injuria. Das ist ein wunderschönes Wort, das die Lateiner schon hatten. Da, wo du das größte Recht findest, Silvia, wo schöne Paragraphen sind, findest du oft die größte Unmenschlichkeit. Und das war Nazireich. Und das steckt in uns Deutschen natürlich noch drin, ist ganz klar. Das hat sie eben zitiert. Und darauf müssen wir Deutsche aufpassen, Gerhard, dass wir nicht in diese Falle wieder reinkommen, uns zu verstecken hinter Paragraphen, aber die Menschlichkeit zu begraben. Okay, ich denke, das reicht zu Johannes 7, bitte. Laut, ich höre nichts. Darf Gerhard, bitte, die Dame. Ich weiß es auch, dass es den, aber da müsste ich suchen. Gerecht und Gerechtigkeit küssen sich. Aber da müsste ich auch suchen. Ich habe im Moment meine keine elektronische dabei. Es gibt einen wunderschönen Psalm, da sagt der David, ich glaube, es ist unter 100. Der sagt, und Recht und Gerechtigkeit küssen sich. Das ist richtig. Und das ist, küssen heißt sich begegnen. Und da ist die Rede von Mishpat und Tzedakah. Zu Hause finde ich sie ruckzuck. Wie hast du es gefunden?
Ich habe die Konkordanz.
Ah, du hast die Konkordanz. 100 wie viel? 85 unter 100, 85, kannst du mal aufschlagen. 85, in 85, Recht und Gerechtigkeit sich küssen. Der Orientale liebt ja das Anschauliche. Und küssen heißt ja begegnen. Und das ist das Ideal, Dankeschön, Madame Silvia, das ist das Ideal des Judentums, dass Recht und Gerechtigkeit sich begegnen. Übrigens, wenn Sie es gerade notieren, im Hebräischen sind das wirklich zwei verschiedene Worte. Damit Sie sehen, dass das Hebräer das auseinandernimmt. Recht heißt Mishpat.
Ja, Recht heißt Frieden. Was anderes gibt's?
Ach so. Guck mal nach. Wobei aber die Silvia Dalaya insofern recht hat, weil im weitesten Sinn ist der Friede, der Shalom, auch Ausdruck von Menschlichkeit, Erhard. Dieser Friede, der Shalom, ist Ausdruck von Menschlichkeit. Weil Shalom von Shalem kommt, ein ganzer Mensch sein. Und ein ganzer Mensch kannst du nur sein, wenn du menschlich bist. Okay? Guck mal, was Shuraki... Achso, ein Papier. Achso, ein Papier darf ich nur für mich?
Ja.
Jetzt nur was gekommen. Ja. Ist das soweit okay? Ich denke, Johannes 7 können wir abschließen. Summum. Nochmal, Siegfried, Udo, Doppelmarter, Dankeschön. Udo, Marta. Summum heißt das Höchste, es ist Neutrum. Summum, Jus. Jus schreibt sich I-U-S. Ida, Udo, Siegfried. Höchstes Recht auf Lateinisch, Bindestrich. Summa, Doppelmarter, Anton. In Uria. Ida, Nathan, Udo, Richard, Ida, Anton. Er hat, stimmt's? In Uria. Da, wo höchstes Recht waltet durch die Gesetze, gibt es oft höchste Ungerechtigkeit, in Klammern Unmenschlichkeit. Das haben schon die alten Lateiner gesagt. Und das war Nazizeit. Okay, ich denke aber, das reicht.
Der Zahn stimmt aber nicht hier.
Warum? Was sagt er? Ne, 85 ohne 100. 85.
Ach so.
Bitte? Ja. Genau, das ist der letzte Teil. Und das ist das, was er sagt. Zedek ist unsere Gerechtigkeit, Uli. Und das Shalom ist im weitesten Sinn richtig, denn Shalom ist der umfassende Begriff für das Menschliche.
Ja, aber du hast ja vorhin noch Chesed
Bemet. Ja, Chesed Bemet kommt auch noch dazu, eben. Und Chesed heißt ja, Chesed heißt auch so viel wie tätige Nächstenliebe und Emet ist die Wahrhaftigkeit. Also es trifft schon im weitesten Sinn das zu, was Silvia gesagt hat. Chesed, er hat, ist ja die Nächstenliebe, die tätige Nächstenliebe. Emet ist die Wahrhaftigkeit und Wahrhaftigkeit ist für den Orientalen eine Mischung aus Menschlichkeit und aus Ordnungsliebe. Und diese beiden Pole berühren sich. Damit will eben der Bibelmensch sagen, der Psalmist, du musst beides haben. Du musst Wert legen auf Ordnung. Klar, wir brauchen ja auch Ordnung in Deutschland. Aber wenn die Ordnung vergöttert wird, und du nur noch ein Pedant bist, der sich in der Paragraphen versteckt, bist du nicht in deinem Nächstenliebe. Okay, aber Theodor, ich denke, bitte, ist das geklärt? Denk, bitte kein Zwitschern. Jetzt möchte ich Sie bitten aufzuschlagen, Lukas 5, die Heilung eines Aussätzigen. Wir sind ja noch beim Aussätzigen. Ich will noch etwas sagen zum Thema, die Priester, habe ich ja gestern gesagt. Halt, Lukas 5, Lukas 5 ab Vers 12. Wer möchte gern lesen? Rita, dein Schwäbisch möchte ich genießen. Wenn du möchtest, Lukas 5, 12 bis 15, das Thema Priester und Jesus. Das schulde ich Ihnen ja noch. Lukas 5, bitte aufschlagen, Horst Gold auch. Lukas 5, Vers 12, das ist eine kleine Geschichte, Gott sei Dank. Nicht mal so eine Riesengeschichte, 12 bis 15. Hans-Jörg verlässt aus Protest den Raum. Aus reinem Protest. Du protestierst. Ja, klar.
Eine 12. technische Unterbrechung.
Ja, genau. Seine Lieder protestiert.
Ne, das heißt einfach technische Unterbrechung.
Ja, die Technik des Körpers. 12 bis 15. Wer möchte vorne? Rita. Die Heilung eines Aussätzigen.
Und es begab sich, als er in einer Stadt war.
Ein bisschen lauter, bitte.
Ja. Und es begab sich, als er in einer Stadt war. Siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach:
Ja.
Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an.
Sie sehen das, was ich gestern gesagt habe, er berührt ihn auch. Darum plädiere ich hier dafür, dass es nicht nur beim Handausstrecken bleibt, sondern auch zu einer Behandlung, Berührung.
Aber hier steht's.
Ja, aber an anderen Stellen muss man es gar nicht sagen, ja. Denn das unterstellt man. An manchen Stellen muss man es gar nicht sagen. Ja?
Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er es niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus, und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten.
Ganz schöne Verdichtung all dessen, was wir gesagt haben. Jeder wieder ein bisschen nachdenken. Was passiert hier? Was sagt uns Lukas zum Thema Jesus und Heilung im Judentum seiner Zeit? Wunderbar, Lukas ist ja ein präziser Mann. Lukas ist im Gegensatz zu Johannes nicht jemand, der sehr theologisch denkt, sondern sehr präzise ist. So wie mein Freund Erhard ja ein präziser Mathematiker ist. Liebe ich auch die Präzision der Kabbala und die Präzision der rabbinischen Exegese. Lukas bringt hier so gebündelt ganz tiefe Gedanken, darum auch die Hand und berühren. Lukas liebt Präzision. Und schauen Sie mal ganz tief mit den Augen unseres Seminars seit Freitag an, was hier passiert. Eine wunderschöne Verdichtung. Wer möchte etwas sagen? Brigitte Hund, was denken Sie?
Also, das ist über die Hand ausstrecken und ihn berühren. Und der Aussätzige sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ich will.
Ja.
Und streckt die Hand aus und berührt ihn.
Mhm.
Und er sagt aber auch, wie vorher auch gelesen, sag es niemandem. Er will also die Ehre Gott geben.
Genau, genau.
Und will im Hintergrund bleiben.
Genau.
Und er sagt auch, wie wir es vorher gelesen haben, geh zum Richter und opfere die Taube.
Genau.
Und aus voll erklärt und kommt in Massen.
Eben.
Und will auch gesund werden.
Genau. Und keine Gehässigkeit und kein Jude will ihn töten und jemand plant ihn zu vernichten. Ich möchte Brigitte, die zum ersten Mal unser Seminar besucht, ganz groß applaudieren. Brigitte, Sie haben das so wunderschön zusammengefasst. Mein Herz wird groß und weit. Hat sie doch wunderbar gemacht. Eine Dame, die zum ersten Mal mit meiner Explosion zu tun hat, hat sie das so schön. Ich bin total. Brigitte, darf ich Sie bitten, das nochmal zu sagen, damit es für alle ankommt, auch für unseren Thomas, der das aufschreibt. Brigitte, sagen Sie es nochmal in Ihren schönen Worten, weil das nämlich eine Abrundung ist. Sagen Sie es nochmal. Wie wird der Jude Jesus dargestellt?
Also, der Aussätzige sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ich will und streckt seine Hand aus, das haben wir schon einmal gelesen. Und berührt ihn und er wird sofort gesund. Und Jesus sagt aber, wie wir auch schon vorher gehört haben, sag es niemand, ich will Gott die Ehre geben und will im Hintergrund bleiben. Aber die Menge erfährt es und kommt in Massen und will auch geheilt werden. Und er sagt, wie wir es auch schon vorher gehört haben, er soll zum Richter gehen und die Taube.
Ja.
Und das habe ich alles gelernt in diesen 3 Tagen.
Ich bin hingerissen, Brigitte Hund. Brigitte, Sie sind ein Schatz.
Ja,
ist das nicht wunderschön? Darum habe ich die Stelle gestern Nacht und Mitternacht noch unbedingt hineingenommen in mein Programm, weil das so tief ist. Weil das
Jesus hier braucht keinen Werbemanager.
Ja, ja, genau. Hier ist alles drin, was wir wollen. Alle Komponenten. Sie schauen das an. In einer Stätte war auf einmal ein Mann, das Thema Zaraat, Zaraat nie vergessen, unser hebräisches Wort, der war ganz im Übel gefangen. Ich fasse nochmal. Jesus sah viele auf sein Angesicht nieder. Es ist auch wichtig, auf sein Angesicht niederfallen, wenn Sie das gerade notieren, heißt Demut. Er hat. Wenn jemand auf sein Angesicht fällt, im Orient heißt das, ich bin umkehrwillig. Ich bin wirklich bereit an einen Punkt, hitting bottom nennt man das auf Englisch. He hits his bottom, er kann man seinen Tiefpunkt. Er ist bereit umzukehren, Uli. Er ist bereit und sagt ihm, willst, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Kannst du mich rein. Und das Thema rein haben wir ja gestern auch besprochen. Ich finde schön, dass er bei ihm steht, auch rein und nicht gesund. Das ist, er weiß, an ihm ist etwas Unreines. Und Jesus wird zugetraut, dieses Unreine, es geht nicht primär eher um die Krankheit, sondern etwas ist an ihm unrein. Und im Orient ist immer das Unreine, wie man im Deutschen ja auch sagt, ich bin nicht im Reinen mit mir. Das ist auch im Deutschen üblich. Ich finde schön, dass Lukas ihn sagen lässt, lass mich rein werden. Ich erkenne, dass in mir etwas Unreines ist. Ich will nicht nur einfach gesund werden, rein formal, dass das weg ist, dieser Fleck auf meiner Haut oder auf meinem, weiß ich, Körper oder dieser Ausschlag. Ich will das nicht. Ich will wirklich rein werden. Tahor im Hebräischen. Und Tahor heißt wirklich durch und durch saniert werden. Durch und durch geheilt werden. Das sagt Lukas hier, mach mich rein. Und vor allem, wenn du willst, das ist Demut. Ich kann es aus mir allein nicht. Ich bin bereit. Ich habe die Bereitschaft, sagt der anonyme Leidende. Aber du bitte, und das ist Ausdruck von Demut und Umkehrbereitschaft. Er kommt zu ihm, Lukas lässt ihn sagen, du, ich kann so nicht weiter, ganz tief. Der Kranke sagt, ich kann nicht mehr weiter, ich habe alles probiert, ich bin am Ende meines Lateins oder meines Hebräisch, aber du Meister, du Rabbi, du kannst es und ich bitte dich, hilf mir, bitte hilf mir, du bist mein Arzt, so wie gestern auch, Gott ist mein Arzt. Und dann streckt er die Hand und streckt die Hand aus, genau, und Jesus handelt sofort, behandelt, streckt die Hand aus, berührt ihn, resozialisiert ihn. Das ist ja das Thema, das wir besprochen haben. Der Mensch fühlt sich als Outcast, nennt man das, als Ausgegrenzten. Er interagiert nicht mehr mit Menschen. Er berührt ihn und dann sprechen. In dem Fall achten Sie auf die Reihenfolge. Ausstrecken, berühren und sprechen. Jesus weiß genau, wann er was tun muss. Hier ist erstmal wichtig, weil der Mann so leidet. Ich gebe ihm das Gefühl, du bist wieder in der Gesellschaft. Das offizielle Zeichen im Orient und im Okzident. Ich berühre dich. Ich behandle dich, ich strecke mich aus, ich gehe aus mir heraus zu dir. Und er sagt, ich will es und sofort sei rein. Ich bin bereit, ich entspreche deinem Wunsch. Jesus erkennt, dass er wirklich umkehrwillig ist, ohne Kompromisse. Und sei rein. Heye tahor auf Hebräisch. Heye tahor. Und tahor heißt, ich spreche dich frei von all dem, was negativ in dir lastet, innerlich und äußerlich. Das, da rein ist nicht nur formell, bitte, nicht nur äußerlich im Sinn, nicht wie damals die Persil-Geschichte, nicht nur sauber, sondern rein, sondern innerlich und äußerlich. Und sofort geht die Geschichte zurück. Sie sehen, da braucht er keine Spucke, da braucht er kein Brei, Petra aus München, da braucht er nichts. Er braucht nur Berührung und Besprechung, immer wieder unser Thema. Und er weiß genau, wann was zuerst kommt. Mal erst die Besprechung, dann die Berührung oder Behandlung. In dem Fall braucht der Mensch noch ein Zeichen. Er muss gezeichnet sein. Er ist ja gezeichnet durch den Aussatz. Das ist auch ein Wortspiel von mir. Er war gezeichnet durch den Aussatz und jetzt ist er gezeichnet durch eine Behandlung, Berührung. Ich wiederhole, der Mann war gezeichnet durch seine Unreinheit, Lashon Hara, durch sein unangemessenes Verhalten und kriegt da eben diesen furchtbaren Hautausschlag, der nicht lebbar ist. Und dann kommt Jesus und gibt ihm ein Zeichen, er zeichnet ihn aus, er setzt ihn aus einer Heilung, einer Korrektur, einer menschlichen Geste, einer puren menschlichen Geste und damit ist alle Vergangenheit ausgewischt. Und er befahl ihm, nicht nur sprach zu ihm, sag niemanden, sondern geh, ganz wichtig, nicht mach mich groß, ey, küss mir die Füße, gar nichts, sondern niemand darüber sprechen, der da oben gebührt die Ehre, nicht mir, ich will keine Ehre, will nichts. Mein Vater gebührt Ehre. Und dann sofort, geh bitte zum Kohen. Kohen, kennen Sie ja Kohen? Le Kohen ist der Priester. Geh bitte nach Jerusalem, zeig dich ihm. Ich will das alle sehen und bring ihm deine Reinigung, das Turteltaubenopfer da. Wie Mose es angeordnet hat. Das ist jüdisch. Wie unser Moschee es angeordnet hat. Da gibt es eine Vorschrift. Und die ist wichtig. Die wird nicht über den Haufen geworfen. Erst pure Menschlichkeit, aber dann will er auch, dass die Statuten gewahrt werden, denn der Tempel ist das Heiligtum des Judentums und er will, dass diese Vorschrift, die verbindlich ist für die Interaktion von Menschen, eingehalten wird. Und es soll ihnen ein Beweis sein, steht bei mir in der Zürcher. Bei Ihnen, ne? Es soll ihnen zu Dokumenten, ganz wichtig, es soll für alle sichtbar sein, dass ich das Judentum nicht brechen will, obwohl manche Leute das damals eben sagten, es stimmt nicht. Du gehst bitte hin, du gehst und bringst das Opfer, den Korban. Dann ist der Prozess abgeschlossen. Und dann wiederum, die Kunde von ihm, das finde ich so toll bei Lukas, breitete sich immer weiter aus und viel Volk kam zusammen, um ihn zu hören und von Krankheit geheilt zu werden. Weil gestern jemand fragte, warum macht er das nicht mit vielen? Er macht es mit vielen Menschen. Lukas sagt es. Und das ist das jüdische Volk, das ist auch wichtig. Das habe ich neulich auch in einem Vortrag erklärt. Das ist das jüdische Volk. Manche denken, naja, die Juden wollten mit ihm nichts zu tun haben. Die hassten ihn. Das stimmt doch nicht. Das jüdische Volk ist doch damit gemeint. Das verstehen auch viele Christen nicht. Die denken, dass es irgendwelche Griechen kommen da vorbei. Das ist das jüdische Volk. Volk ist auch ein Begriff. Amon. Amon ist das jüdische Volk. Lauter Juden kommen zum Juden Jesus. Nicht irgendwelche, weiß ich was, Europäer oder Chinesen. Das jüdische Volk und will, strömt, um von ihm, von den Krankheiten, haben wir ja gestern geklärt, von den Unvollständigkeiten, von ihren Gebrechen geheilt zu werden. Er aber und immer wieder, nochmal sagt Lukas, zieht sich immer wieder zurück in eine einsame Gegend und betet. Warum? Nicht, weil er gebetet, weil er verrückt ist nach Beten, sondern er sagt, ich will das nicht. Ich mache mein Geschäft, ich schenke euch meine Liebe, ich schenke euch meine Tzedaka, aber Verkultung will ich nicht, gehe ich weg. Und dann betet er und dankt seinem Vater, dass er heilen darf. Das ist eine große Stelle, eine ganz große Stelle. Bitte. Ja. Moment, Roswitha und dann Petra aus München.
Was mir hier auffällt, korrigier mich, wenn die Idee nicht stimmt. Es war doch verboten, Aussätzige zu berühren. Die mussten ja eine Rassel haben und rasseln, wenn sie also irgendwo in die Nähe von der Stadt oder was kamen, damit die anderen einen Bogen um sie machen konnten. Und Jesus bricht diese Gewohnheit.
Vorsicht, da muss ich dich korrigieren. Da muss ich dich korrigieren. Danke, dass Roswitha Ketura das anspricht. Das ist auch ein oft vorgetragenes Missverständnis. Ganz wichtig, dass sie das anspricht, unsere große Roswitha Ketura. Aussätzige hatten folgende Regel laut Levitikus 12, 13, 14. Wenn du der vom Priester festgestellten Ausschlag hattest, nicht wenn du einfach einen Fleck hattest, der viel zu klein war, der Kohen schaut sich das an, ob es eine bestimmte Größe ist, steht genau beschrieben, ob da auch Haare dran sind, ohne Haare ist es gelb, rot oder weiß, es muss attestiert sein, nicht nach meinem Gefühl oder nach Volksgeschwätz. Wenn ich zum Beispiel das Volk sage, guck mal, der Erde hat Aussatz, da ist so ein Fleck oben, das reicht nicht aus, sondern der Priester, muss, haben wir schon mehrmals gesagt, muss es attestieren. Dann muss der Mensch sagen, beziehungsweise der Priester deklariert ihn, ich bin unrein. Tameh, der Begriff, Tameh. Spirituell unrein, nicht menschlich unrein, das ist ganz wichtig. Spirituell unrein, das heißt nicht, dass er unappetitlich aussieht, das ist nicht damit gemeint, sondern dass er eine spirituelle Unreinheit hat, die sich körperlich dokumentiert hat, hatten wir ja gestern mehrmals. Dann gibt es folgende Regel, der Mann wird, geht 7 Tage raus aus dem Lager. Zur Zeit Jesu gab es so eine Art, wie nennt man das, Asylantenheim nennt man das mal, oder als, weiß ich, Zufluchtsstätte. Aber der Punkt ist folgender, wenn er dort 7 Tage bleibt und dann ein Reinigungsbad genommen hat, ist er sofort integriert. Wenn er das noch nicht genommen hat, kommt das, was Roswitha sagt, darf er nicht berührt werden, weil, jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, Theodor, weil man nicht weiß, ob er sein Reinigungsbad genommen hat oder nicht. Nicht, weil er per se unanrührbar ist, Stichwort Paria. Wenn Sie das bitte notieren, Hans-Jörg, ein Aussätziger, ein Zaraat-Mensch ist nicht ein Paria. In Indien gibt es die Parias, die unterste Kasse, die fasst man nicht an. Aus einem Wahn natürlich, die bin ich verrückt, die fasst man nicht an, weil sie das Verbrechen begangen haben, Silvia, hineingeboren worden zu sein in diese unterste Kaste. Das ist nicht der Fall bei dem Mann. Er darf nicht deshalb nicht berührt werden, weil er unappetitlich ist, sondern weil man nicht weiß, ob er schon das Tauchbad genommen hat, das ja die Reinigung vervollkommnet. Und nur deshalb, und Jesus sagt sich, ich möchte ihn reinsprechen, nicht weil ich damit ein Tabu breche, sondern weil ich pure Menschlichkeit walten lasse. Das ist der Punkt. Jesus sagte mir auch, geh zum Priester, das Prozedere muss noch geschehen. Und es gibt auch im Talmud, das muss ich auch erwähnen, im Talmud gibt es auch Abhandlungen, denen Rabbiner sagten, im Zweifelsfall fasst man ihn nicht an, weil man ihn ja zwingen will, das Reinigungsbad zu nehmen. Das ist ganz wichtig, den Unterschied im Kopf zu behalten. Nicht, weil er unappetitlich ist oder weil er ein Paria ist, so eine ekelhafte Kreatur, schau her, wie der bestraft wird, diese Ekel. Nicht diese Überheblichkeit ist gemeint, sondern nur der Fakt, hat er sich gebadet oder noch nicht. Und weil, wenn er sich noch nicht gebadet hat, geht er unrein. Und weil man das eben nicht wusste, er trägt er nicht auf Schild drauf, ich war schon in der Mikwe, hat man gesagt, fass ihn nicht an. Sobald er gereinigt ist, diesen rituellen Vorgang vollzogen hat, ist er top wie alle anderen. Solange das aber noch fraglich ist, miet man ihn. Wie gesagt, im Talmud gibt es berührende Geschichten, die sagen, dass Rabbiner ebenfalls sagten, das kann nicht sein. Wenn ein Mensch in die Synagoge, und übrigens, die mussten sich nicht verstecken, die durften ja auch in die Synagoge gehen, das ist auch ganz wichtig. Die waren nicht, die schliefen zwar in einem bestimmten Heim, weil man eben nicht wusste, auch meistens waren die Menschen ja obdachlos, das waren ja arme Teufel, die ja auch keinen Kontakt mehr auf andere legten. Du kriegst ja diesen Aussatz, wenn mit deinem Verhalten ja was nicht stimmt, wie gesagt. Ein gesunder, ein sozial integrierter Mensch kriegt ja den Aussatz nicht. Da haben wir ja gestern auch hervorgehoben. Nur ein Mensch, der Lashonara macht, jemand, der sich halt krumm verhält, der Kontakte kaputt gehen lässt, der sich wie ein Outcast benimmt, der hat meistens ja auch keine Familie und keine Zugehörigkeit. Und den steckte man dann in ein spezielles Heim, aber nicht, weil er ein schlechter Mensch war, sondern damit er nicht in Kontakt kommt, solange er nicht gebadet hat. Wenn er sich zurückzieht, in die Einsamkeit geht oder sagt, Leute, ich habe mein Bad genommen nach den 7 Tagen, ist alles in Ordnung. Der Priester muss natürlich bekunden. Und Jesus bricht insofern kein Tabu, weil es im Talmud auch berührende Geschichten gibt von Menschen, Rabbinern, die eben sagten, ich sehe an dem Menschen schon vor den 7 Tagen eine Besserung. Natürlich sind die 7 Tage das Gesetz. Aber es gibt Geschichten, da sagen Rabbiner, meinetwegen der Erhard, der ist schon am 3. Tag, da sehe ich an seinen Augen, da ist so viel Menschlichkeit gewachsen. Der zeigt so eine Güte, so eine Milde, so eine Freundlichkeit den anderen in der Stadt gegenüber. Auf den gehe ich zu, sage ihm, du kannst schon nach dem 3. Tag ins Wasser springen, das sieht bei dir sehr in Ordnung aus, aber geh bitte zum Priester, der muss das attestieren. Das wollte ich erklären zu dem Thema Berührung. Nicht, weil sie schlechte Menschen waren oder Paria, ganz wichtig, das waren keine schlechten Menschen. Und noch einmal der Punkt von gestern, es war keine Infektionskrankheit, es war nicht ansteckend, du konntest ihn jederzeit anfassen. Es steckte nicht an, im Gegensatz zu Lepra, was ja eben nicht der biblische Aussatz ist. Das ist hoch ansteckend, habe ich im Internet gelesen. Aber dieser Aussatz, der sogenannte, die Zaraat, dieser besondere Hautbefall, von dem wir gar nicht mehr wissen, wie er aussah, ist überhaupt nicht ansteckend, du konntest die Haut da ständig streicheln, beziehungsweise dem Mann die Hand geben, ist überhaupt nicht ansteckend, weil es ja keine Infektion ist, keine körperliche, rein körperliche Erscheinung, sondern eben etwas ist, was die Seele nach außen bringt, um zu zeigen, der Mann muss korrigiert werden auf der seelischen Ebene.
Ja, weil diese Geschichte mit Jesus, die 10 Heilungen,
ja,
die ist da halt sehr missverständlich. Mhm. Denn da hat man schon das Gefühl, die müssen da irgendwie rufen, umrein.
Das stimmt, das müssen sie ja.
Ja, aber dass man ihnen nicht begegnen darf, dass man sie nicht anfassen kann, nicht weil sie Paria sind oder sowas, sondern einfach weil sie eine ansteckende Krankheit haben, von der man sich fernhalten muss.
Ja.
So versteht man halt immer diese
Heilung. Deborah, du hast völlig recht, aber das will ich ja eben korrigieren. Das ist ein Bild, das ich Ihnen ja als Jude, als Fachmann vermitteln kann, weil ich ja nicht nur die Geschichte mit den 10 sehe und mit den 5, sondern ich kenne ja die gesamte Aussatzgeschichte in der Bibel. Und da ist es wichtig festzuhalten, natürlich gab es auch einige Leute im Volk, so Primitivlinge, die gab es ja immer, die Pedanten, wie ich sie nenne, die sagten, um Gottes Willen, wer weiß, was dieser Mann noch im Kerbholz hat, vielleicht hat er Frauen geschändet oder Kinder vergewaltigt, bloß nichts mit ihm zu tun haben. Das gab es natürlich auch, aber das ist nicht biblisch fundiert. In der Bibel steht in Levitikus 12, 13, 14, den 3 großen Kapiteln über die Zaraat, über den sogenannten Aussatz. Nirgendwo der Mensch ist schlecht und ihr müsst ihn meiden und er hat einen schlechten Ruf zu haben. Nichts, davon ist überhaupt keine Rede. Es wird nur lang und breit darüber gesprochen, wie sieht der Aussatz aus? Welche Form hat er? Bildet er sich zurück? Wird er nach den 7 Tagen größer? Wann muss er zum Priester gehen? Wie ist es bei Kleidung? Wie ist es bei Häusern? Es geht nur um die Formalität der Reinsprechung. Und letztlich geht es in 3 Kapiteln nur darum, wann kann ich ihn wieder reinsprechen? Es geht nicht darum, wie mache ich ihn so schnell wie möglich unrein, sondern wie kriege ich ihn wieder rein? Darum will Jesus ihn ja auch reinsprechen. Es geht nicht darum, dass man einen Menschen schändet oder ausgrenzt, sondern es geht nur darum, zu erkennen, und der Priester war der Arzt der damaligen Zeit, Priester waren Ärzte, dass der Priester erkennt, und es soll ja öffentlich ausgesprochen werden, dieser Erhard in dem Beispiel, nur ein Beispiel natürlich, dieser Erhard hat ein soziales Fehlverhalten an den Tag gelegt, der benimmt sich schlecht gegenüber anderen Menschen, redet über andere und ist hartherzig, engstirnig, darum an der Stirn manchmal, und der kriegt eben ein Zeichen, sodass das Volk weiß, Gott will das nicht, nur darum geht es. Es geht nicht um Pedanterie bezüglich Krankheiten, sondern das Volk soll sehen, Erhard hat sich anderen Menschen gegenüber schlecht benommen, spricht schlecht über andere Menschen, und das soll sichtbar werden. Weil Gott das partout nicht will, dass wir den anderen verletzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das oberste Gebot zusammen mit Liebe Gott. Und wenn du deinen anderen verletzt und kränkst, soll das sichtbar werden. Durch eine schwere, äußerlich sichtbare Geschichte, wie ich sage, soll ausgesetzt werden. Aber die 3 Kapitel in Levitikus arbeiten unbedingt daran, wie kriege ich den Mann wieder rehabilitiert. Darum geht's. Nicht, wie stecke ich in eine Ecke und beleidige den Erhard. Sondern was muss ich tun mit Hilfe von Turteltauben und mit Hilfe von Wasser und mit Hilfe von einer langen Prozedur, durch die ich damit er wieder in die Gesellschaft kommt. Nur darum geht es. Der Mann, Erhard, in dem Fall soll rehabilitiert und resozialisiert werden. Und er soll natürlich daraus lernen, dass er nicht mehr schlecht spricht und dass er sich nicht mehr schlecht verhält in der Gesellschaft. Denn das will Gott. Es geht immer wieder um die Zedaka. Und wie gesagt, dass es Menschen gab, die borniert waren, das ist leider immer der Fall. Da gibt es Menschen, so Spießer, so Pedantenspießer, die sagen krumme Dinge, die die Tora aber nicht will. Und das müssen wir unterscheiden, Deborah und Roswitha, dass die Tora etwas anderes sagt. Es geht nicht darum, du darfst ihn nicht anfassen, weil er ein mieser Kerl ist. Das ist nicht der Punkt, sondern nur weil es zweifelhaft ist, ob er getauft hat oder nicht. Und wenn er nach außen gesagt hat, oder wenn man ihn dort im Jordan oder im Kidrontal baden sieht, oder man es weiß, dann darfst du alles wieder machen, dann ist er wieder resozialisiert. Horst Gold wollte was sagen?
Danke. Ja, ich wollte gerne fragen. In Vers 14, der letzte Satz, das soll für Sie ein Beweis sein.
Ja.
Da ist hier in der Einheitsübersetzung in Klammern hinzugefügt, deiner Heilung. Du hast es vorhin anders gesagt, du hast gesagt, das soll ein Beweis.
Ja, bei mir in der Zürcher steht, das soll...
Für das Judentum Jesu sein.
Ja, ja.
Die, die es da reingeschrieben haben, sind ja auch nicht blöd, gell?
Was steht bei dir? Was steht bei dir, Horst?
In Klammern stehen die 2 Worte deiner Heilung.
Ja, das ist, ach so, ein und Beweis.
Du hast aber gesagt, Beweis für das Juden ja. Sein
Jesus. Ja, für mich ist das so, ja. In deine Heilung, was steht bei Ihnen, Uli, was steht bei dir? Es soll ein Beweis sein, wer hat was anderes bei sich stehen? In der Einheit oder wo? Ihnen zum Zeugnis, bei welchem genau? Das ist gemeint. Deine Heilung ist für mich nicht befriedigend, Horst. Ihnen zum Zeugnis. Nicht ein Beweis deiner Heilung, denn die Heilung liegt ja schon auf der Hand.
Wie liest du das aus deinem Urtext?
Im Hebräischen, das ist, kann ich dir gerne sagen, 12. 14. Erhard, was steht im Griechischen? Erhard sagt uns im Griechischen, ich schlage das sofort auf, das ist der Lukas. Lukas 5, 14. Was sagt das Griechische? Zum Zeugnis, genau. Bei welcher Übersetzung hast du das? Die Einheit. Dann bitte korrigier das, lieber Horst Gold, dass es nichts zu tun hat zum Beweis deiner Heilung. Denn die Heilung ist ja nicht bewiesen, die ist ja schon eingetreten.
Also für mich ist dieser Einsatz, dieser Einschub auch unlogisch.
Genau.
Den wir gemacht haben.
Genau. Deswegen wollte ich das einfach Horst Gold, du Goldener, ich danke dir sehr. Und bitte notieren wir alle, es geht nicht um den Beweis der Heilung, die Heilung ist ja schon da. Sondern er will ja gerade den anderen beweisen, den Priestern und dem Volk. Leute, ich widersetze mich nicht der Tora, sondern ich halte die Tora ein, Horst Gold, das befriedigt dich auch. Ja. Nur darum geht es, Jesus muss nichts anderes beweisen.
Das ist logisch.
Genau, Horst. Und jetzt sage ich das Hebräische, Moment. Ja, Le'edut Lachem, ihnen zum Beweis. Ich lese es mal auf Hebräisch vor, komplett, damit Sie es einfach mal hören. Auch die Zarat wird da auch genau erwähnt. Ich lese mal zwei Verse vor. Vayoshetet yado vayigabo vayomer chafetz ani utehar. Wer hat Zarat, Sarah memeno kerega. Und der Aussatz wich augenblicklich von ihm. Wieder diese Zarat. Das ist so schön, dieses Gefangensein im Bösen. Gefangensein im Bösen. Zarat. Hatten wir ja. Vayetzavalav levilti haged leish rak lech veherae leinei hakohen, der Kohen, der Priester. והקרב את הקורבן על טהרתך, אצלו יש אחר בסום אופה גריסן, על טהרתך כאשר ציווה משה ומוזה גבות לעדות להם, אינן צום צויגנס, וידו אם אוף סאפיסט, אינן צום צויגנס, לעדות להם, זה אוכל קלאסי של ביבי בגלף, לעדות צום צויגנס, אצלו יש קוץ וצודים אופה זאג, אוברגנס, ויסן זי, דסת סבות אופה, מעל אמרן דגשום. Im Hebräischen eine ganz eigene Bedeutung hat, die nicht mit Opfer im Sinn von etwas offerieren, etwas darbringen, etwas präsentieren bedeutet, was die ursprüngliche deutsche Bedeutung ist, etwas hingeben den Göttern in Germanien, sondern Korban ist das hebräische Wort, Petra München, K-O-R-B-A-N, Korban. Das hat Buber so schön herausgearbeitet, heißt Darnahrung, nennt er das, Annäherung. Das heißt, und das passt, Annäherung. Buber sagt Darnahrung, so ein neues deutsches Wort, das er sagt. Eine Darnahrung, eine Annäherung. Das heißt, die Idee eines Korban, sei es ein Vogel, sei es ein Widder, sei es ein Ziegenbock, hat immer die Bedeutung, dass ich mich Gott annähern darf nach einer Phase des Abgetrenntseins. Und das passt vorzüglich ja zu unserem Zarat-Menschen. Denn er war ja abgetrennt von Gott und von Mensch durch sein übles Reden. Entfernt er sich ja, Thomas. Dann ist er nicht mehr sozial fähig. Wenn jemand schlecht spricht über andere und das intensiv macht, dann hat er bei Gott die Karten verloren, sagt das Judentum. Das will Gott nicht, das ist für das Judentum ganz wichtig. Dann trennst du dich ab von Gott. Und um dich wieder an Gott anzunähern und an die Gesellschaft, das geht eins mit dem anderen einher, bringst du ein Korban, das ist eine Möglichkeit, sich anzunähern. Und zwar an dem Platz, der das Heiligste ist, nämlich der Mikdash. Mikdash ist der Tempel. Und Mikdash heißt ja im Hebräischen Ort der Absonderung. Kodesh, Heiligtum ist ja eh ein Ort. Du sonderst dich von allem Weltlichen und von allem, was in dir noch nicht gereinigt ist und von dir negativ ist, in einen ganz besonderen, Deutsch sagt man es ja auch, ich gehe in einen besonderen Platz. Das ist etwas Besonderes. Der Tempel war ein abgesonderter oder ein besonderer Platz. Und dort bringe ich eine Darnahrung oder eine Annäherung in Gestalt eines Tieres. Das ist natürlich nur symbolisch zu verstehen. Und dann binde ich mich wieder an Gott, an einen besonderen Platz und kann anschließend wieder in den anderen Platz gehen mit dieser besonderen Haltung, die ich habe, nämlich Gott angenähert, Menschen angenähert und bin wieder in der Gesellschaft eingebunden. So dass auch das Wort Opfer, wenn man es Hebräisch anschaut, eine ganz tiefe Bedeutung hat. Wie heißt das im Griechischen? Wie heißt es? Ja.
Material.
Nein, das Opfer. Hans-Jörg, das Opfer. Was?
Türkisch heißt Kurban.
Kurban, wunderbar, auch im Arabischen Kurban. Genau, das ist ein ganz anderes, denn Kurban kommt von Karev, sich annähern. Der Mensch, der sich abgesondert hat von Gott, nähert sich an einen besonderen Ort, in einer besonderen Prozedur, an einen sehr heiligen, geweihten Ort und kann dadurch alles Lasterhafte, nicht nur bei Aussatz, auch bei Ehebruch, allen Geschichten, nach denen man ja eben ein Opfer bringt, muss dann sogenanntes, sich Gott wieder annähern. Das ist auch ein tiefes Denken, Kurban. Ich nähere mich wieder an, durch einen Vorgang, der sakral ist, an einem besonderen Ort unter Anwesenheit des Priesters. Das hat eine unheimlich große Reinigungswirkung. Waldraut. Ja. Wie heißt das? Sekunde. Wie heißt das Wort für Opfer?
Material. Nee.
Nein, das Opfer, das er da bringt, das Tier. Nicht das Zeugnis ablegen. Das Tieropfer. Er sagt, bring dein Opfer. Wie übersetzt das der Grieche? Genau. Bring dein Tier, dein Opfer. Nee, das steht doch in Vers 14. Bring dein Opfer, sagt er ihm doch. Bring dem Kohen dein Opfer. Wie übersagt der Grieche, Hans-Jörg? Okay. Das ist Zeugnis, das ist das Zeugnis. Genau. Bring dein Opfer zu deiner Reinigung.
Und wenn er kein Geld hat für kleine Tiere, für Vögel?
Wenn er kein Tier, der Bruder spendet ihm das die Gemeinde. Bitte? Wir machen gleich Pause. Gleich Pause. Haben Sie es? Gerhard, das ist einfach das Opfer. Bring dein Opfer. Was? Okay. Also dann machen wir es so. Ich denke, das ist gut ab jetzt, genau. Unsere Hildegard von Bingen. Hans-Jörg, ja. Moment, Hans-Jörg, Sekunde, ja. Hans-Jörg? Nee, das ist die Reinigung, aber das Opfer zur Reinigung. Katharismo ist die Reinigung, aber das Opfer, wie heißt das Opfer?
Proseneke heißt das wohl, Opfer für die
Reinigung. Genau, das wollte ich hören. Proseneke, das heißt eben, Pros heißt ja, bring etwas da, bring etwas heran. Und das ist nicht die Idee des Hebräischen. Proseneke hast du gesagt, ne? Etwas darbringen. Und das Hebräische bleibt nicht nur bei darbringen im Sinn von, ich bringe dir etwas da, wie den alten Göttern, nimmst und frisst, sondern das Judentum sagt, es geht nicht darum, ganz kurz noch, vor der Pause, Hildegard, es geht nicht darum, dass ich Gott beschwichtigen muss. Das ist das alte Denken der Griechen und der vorderorientalischen Götter. Die Götter wollten ja beschwichtigt werden. Ich bringe dir einen Vogel und töte meine Kinder nicht und bringe mir eine gute Ernte. Das ist nicht das Jüdische, denn Gott braucht keine Tiere. Gott sagt ja immer wieder, ich trinke nicht eure Opfer, lasst mich in Ruhe. Sondern es geht darum, dass ich mein Herz in das Tier hineinlege. Und wenn ich nicht es herzlich mache, dann will Gott keine Opfer. Es hat mehr zu tun, als mit Tiere hinwerfen. Bitte, Waltraud.
Also wenn ich mir die Geschichten jetzt anhöre und überlege, wie ist das heute mit dem Aussatz, ich könnte mir vorstellen, das müssten viele Leute, also nicht nur in Israel, sondern überall mit Aussatz rumlaufen.
Richtig. Und jetzt sage ich Ihnen eins, Waltraud, das ist was ganz Wichtiges, was Sie gesagt haben. Die Bibel hat den Aussatz, eine sehr wichtige Bemerkung, Waltraud. Die Bibel hat diesen sogenannten Aussatz, der nichts mit Lepra zu tun hat und den wir auch nicht mehr genau wissen, wie er aussah. Möchte ich sagen, als damals im Orient durch bestimmte Dispositionen genetischer und klimatischer Art als die Krankheit schlechthin festgelegt. So, und jetzt sage ich Ihnen etwas Schönes. Das ist eine ganz wichtige Bemerkung. Das hebräische Wort für Aussatz heißt nochmal, wie, ich will es nochmal hören? Zaraat. Alle noch einmal mit mir aussprechen, bitte. Zaraat. Uli, Zaraat. Und jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, Waltraud, sehr schön. Das Wort Zaraat heißt ja gar nicht dieser Aussatz. Es steht ja gar nicht da, es ist der Aussatz. In Levitikus 12, 13, 14 wird der konkretisiert durch diesen Hautbefall. Aber streng genommen, was ich Ihnen erklärt habe, dieser Metzorah, ist viel weiter gefasst als nur hautspezifisch. Zur Zeit der Bibel gab es bestimmte Vorkommnisse, weil es die Disposition dadurch gegeben hat, eben in der Natur, dass er sich an der Haut konkretisierte. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir heute auch Zaraat haben. Wenn Sie sich heute umschauen, was alles an Krankheit herumspukt, ist es auch eine Zaraat, die aufgrund gewandelter gesellschaftlicher Verhältnisse, wir sind ja nicht mehr in der Wüste, 2000 vor. Burnout. Heute ist Burnout. Oder ich habe Depression. Oder ich habe Krebs. Wir haben heute auch unsere Zaraat, liebe Waltraud. Das heißt, verstehen Sie, das Wort Zaraat, Moment, das Wort Zaraat, Petra, ist so weit gefasst, das sagt ja gar nicht nur Haut. Zaraat, der sogenannte Aussatz, heißt einfach, du bist gefangen in deinem Übel, in deinem inneren Übel. Das kann heute genauso Parkinson heißen.
Würdest du aber heute aktiven Juden, sage ich jetzt mal, noch so gesehen? Oder ist das
Ja. Die Rabbiner, mit denen ich verkehre, große Rabbiner mit Niveau, meine Lehrer und meine Gleichgesinnten sagen mir das genauso. Zur Zeit der Bibel gab es bestimmte Phänomene, die bibelspezifisch sind. Aber, ganz wichtiger Punkt, die Bibel spricht Dinge an, die ewig gültig sind, aber auch Dinge, die zeitspezifisch sind. Und unsere Aufgabe ist es, als Bibelleser, Rita, zu erkennen, was ist zeitübergreifend gültig. Nämlich das Phänomen der Zaraat per se. Nicht aber der konkrete Befall an einer linken Haut oder rechten Haut oder auf der Stirn. Das heißt, das Phänomen der Zaraat oder die Tatsache, dass du, wenn du dich schlecht benimmst, körperliche Symptome zeitigst, Burnout, Depression, Parkinson, gibt genug heute. Das ist für mich immer noch gültig und das sind auch andere Rabbiner so. Zur Zeit der Bibel, aufgrund bestimmter Gegebenheiten, war es ein Hautbefall. Heute muss es aber nicht Hautbefall sein, weil wir heute ja Gott sei Dank auch moderne Medizin haben, die es zur Zeit der Bibel nicht gab. Das heißt, bestimmte Dinge, die der Bibel, wir leben ja heute nicht mehr in Zelten, wir waschen uns ja auch nicht mehr im Brunnen. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die sich im Verhältnis zur Bibel gewandelt haben. Wir haben heute auch keinen Tempel mehr. Man kann nicht alles eins zu eins übertragen, will die Bibel auch nicht. Aber es gibt dennoch bestimmte ewige Wahrheiten, die die Bibel ausspricht, nämlich das Phänomen der Zaraat. Und das wird auch von Rabbinen herausgearbeitet. Ewige Wahrheiten der Bibel, dass du, wenn du mit deinem Nächsten schlecht umgehst, Gott beleidigst. Und dass du selbst dann der Leidtragende bist. Der Leidtragende, ich mag auch dieses schöne deutsche Wort, der Leidtragende. Du trägst dein Leid. Ob es heute Burnout heißt oder ob es Hautbefall heißt, das ist sekundär, das sind Technik-Dinge. Aber ich möchte sagen, Waltraud und die anderen, die Konsequenzen körperlicher Art wissen wir heute in unserer verrückten Gesellschaft mehr denn je einzuschätzen. Ja.
Eine Komplikation, dieses Wort Aussatz, das wir immer benutzen, heißt im griechischen Text Lepra. Und dafür geht diese Währung schon los.
Ne? Ja, das ist richtig, genau. Aber ich habe mal im Internet, nicht im Internet, im Duden nachgeschaut. Lepra ursprünglich, gut, dass du das sagst, hat im Griechischen die Bedeutung abschuppen, schuppig werden. Das ist nicht die Lepra-Krankheit, die wir heute in Indien haben. Leprein, habe ich nachgeschaut, im Duden, hat nicht die Bedeutung, diese Krankheit in Indien, diese Infektion, sondern der Grieche, der das Lepra gar nicht kannte, definierte Lepros Lepros und Leprein, einfach, da schuppt sich etwas ab. Einfach heißt einfach nur Abschub, kann auch beim Fisch sein, wenn man ihm die Schuppen abschneidet. Das ist ein Verb im Griechischen, das nichts zu tun hat mit der in Indien so weltberühmt bzw. weltberüchtigt gewordenen Krankheit zu tun hat. Das ist ein ganz gewöhnliches griechisches Verb und griechisches Phänomen, Lepros und Leprein, und bedeutet laut Duden sich abschuppen, da schuppt sich etwas ab. Ja, aber nochmal, aber wir bleiben beim Griechen. Der Grieche kennt das gar nicht. Der Grieche sagt, was auch immer sich ab, auch Schuppenflechte. Dein Vater hatte doch Schuppenflechte. Schuppenflechte ist keine Lepra. Das kann auch bei den Griechen bedeuten haben. Es gibt ja Schuppenflechte, die roten Flecken oben. Das ist auch eine Möglichkeit aus griechischer Perspektive, Dora, für Lepra. Das ist nicht bitte dieses Lepra, auf alle gucken, Mutter Teresa in Kalkutta. Überhaupt nicht. Der Grieche versteht unter Leprin alles, was sich abschuppt. Und wenn es eine ganz gewöhnliche Schuppenflechte ist, die kommt und wieder in zwei Tagen geht. Griechisch, wie gesagt, alles sich Abschuppende. Ne? Nicht nur die indische Kiste. Jetzt Hildegard von Bingen und dann Paul. Hildegard, Petra.
Verengung durch die heutige Medizin.
So ist es. Petra und Hildegard.
Ich hatte eine grundsätzliche Frage zum Judensein Jesu, der ja gesagt hat, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen,
sondern zu erfüllen. Ja.
Also in meinem Gedächtnis sind eben mit bei den Juden ganz viele Gesetze.
Richtig, aber Jesus, genau, aber Jesus sagt in Matthäus 5,17, die Stelle ist 5,17 bis 20, wunderbar, ich komme, um es zu erfüllen, das heißt, ich komme es, um ihm durch mein Leben Würdigung und Aktualität zu geben. Und ich will nichts abschaffen. Er wird Himmel und Erde vergehen, bevor ein Jota oder ein Tüttelchen dieser Schrift vergeht, in der Bergpredigt.
Mit Menschlichkeit und Liebe,
ja.
Aufrichten,
ja, machen Sie mal.
Ich will nur gucken, dass die nicht zu
ja.
Ich bin nicht gekommen, es abzuschaffen, sondern es aufzurichten, es zu würdigen.
Ja.
Ah ja, zu würdigen. Das ist die richtige Übersetzung.
Ja.
Also, ich habe es gemacht und deshalb muss ich es nicht mehr machen, das steht dann.
Ja.
Also, oder ich denke mit Menschlichkeit.
Ja, in Ihren Worten kann sie sagen, ich will durch mein Leben zeigen, dass es erstens für mich Gültigkeit hat, Gültigkeit.
Ja.
Die Tora hat nach wie vor Gültigkeit, obwohl man ihm damals unterstellte, ach, du machst ja alles kaputt, das stimmt nicht. Er sagt, ich zeige euch, es hat Gültigkeit und ich zeige euch durch meine Menschlichkeit, wie ich in die Tiefe des Gesetzes reingehe, weil es damals eben, haben wir ja gesagt, Georg, Menschen gab diese Buchstabilisten, die berühmten Buchstabilisten. Es steht doch geschrieben und Jesus sagt, das ist nicht der Sinn der Tora. Wenn du in die Tiefe nicht hineinsteigst, hast du die Tora nicht verstanden. Und darum, wie sie sagen, Menschlichkeit, Würdigkeit, Aktualität, Gültigkeit. Da gibt es verschiedene Worte für dieses Erfüllen.
Ja, und auch die Liebe.
Und die Liebe. Liebe, die Nächstenliebe. Genau.
Danke. No,
gerne.
Ich wollte für eine Pause.
Pause, 20 Minuten bis 11 Uhr. Bis 11 Uhr Pause. Mindestens bis 11 Uhr. Wer will auch 5 nach 11?